ist der Fernschuss-Podcast.
Bleibt dran und Musiala! Und
jeden Montag und Mittwoch in eurem Podcast-Feed. Mit euren Hosts Jakob, Paul und Tobi.
Diego, was ist das für ein Tor? 3:1, Prädikat, absolute Weltklasse.
Was geht, Freunde? Und damit herzlich willkommen zum Fernschuss-Podcast. Ich bin heute nicht alleine, aber auch nicht zu dritt. Der liebe Paul ist bei mir. Paul, was geht?
Was geht ab? Da sind wir wieder. Ey, yes, deine Stimme ist so lange nicht gehört.
Ich wollte gerade sagen, ey, es ist krass, also dass du meine Stimme überhaupt noch hören kannst nach diesem Wochenende, ist crazy. Ja, für die Leute, die uns auf Insta folgen, ihr werdet es schon mitbekommen haben, dass hier wird eine, also nicht jetzt nur, wir werden natürlich auch auf die Matchups etc. eingehen, keine Sorge, aber wir werden relativ viel davon erzählen, was wir an diesem Wochenende getan haben. Und zwar waren wir gemeinsam mit den Kickbase Boys aus dem Ligensystem in Düsseldorf, respektive Gladbach, und haben dort Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen geschaut. Und da werden wir heute länger drüber reden, über dieses ganze Wochenende, weil da gibt es echt paar lustige Sachen. Und ja, wir haben auch also Paul war mein Zimmernachbar, wie sich das gehört. Und wir haben da auch lange drüber geredet. Und wir sind persönlich der Meinung, so ein Podcast lebt auch ein bisschen davon, wenn man jetzt nicht nur einfach hier reingeht und sagt, hallo Paul, wie geht's dir? Also, erstes Matchup, die Statistik ist interessant. Ihr findet, also hoffentlich findet ihr uns auch relativ cool. Falls nicht und ihr seid wirklich nur für die Matchups da, dann skippt einfach eine halbe Stunde nach vorne, schätze ich mal, und zieht euch nur die Matchups rein, da sind wir auch vollkommen fein mit. Wir haben da aber auf jeden Fall Bock drauf. Paul, ich will dich erstmal fragen, würdest du sagen, so spielt man das Spiel richtig oder würdest du sagen, du bist ein Python-Bändiger?
Das war ja die wackste Überleitung von allen.
Korrekt, ja.
Ja, du hast schon gesagt, wir haben auch drüber geredet, keine Ahnung, das hat so ein bisschen, dass ein Podcast immer von Personality auch lebt, die Einzigartiger, haben wir besonders viel über Papa Platte und so gesprochen, die Einzigartiger, die Leute sind, desto, ja, besser kann man ihnen zuhören und desto spannender ist es einfach und ich glaube, das ist einfach auch cool, so ein Wochenende mal mit uns mitzuerleben. Python-Bändiger ist ein gutes Stichwort.
Ich habe mir aufgeschrieben, würdest du dich als den allerletzten Schlangenbändiger bezeichnen?
Vielleicht in Deutschland, ja. Also, für den Kontext. Du hast schon gesagt, wir waren in Düsseldorf einquartiert, haben uns da alle im Laufe des Freitags sind wir immer so kleckerweise angekommen. Man muss sich echt vorstellen, unsere Gruppe, die wir auch alle über Kickbase und Tobis YouTube-Liegen kennen, kommt echt aus ganz Deutschland, aus Berlin, Köln, ich hier aus dem Norden, aus Bremerhaven, du aus dem Saarland, dann noch wer aus Freiburg und so weiter.
Also, München haben wir auch noch mit dabei, dass wir südlichen Raum auch abgedeckt haben.
Jo, wenn Freiburg noch nicht südlich genug
ja,
ist.
Ja, München ist noch südlicher.
Ja, deswegen, das war ein echt wilder Mix und dann dauert das erstmal, bis alle so am Start sind. Aber ja, waren dann in Düsseldorf einquartiert und sind dann, eigentlich waren wir alle abends schon da, oder?
Ich kam als allerletzte an. Weil ich habe ja Freitag noch gestreamt gehabt. Für die es nicht wissen, ich habe es auch schon in den Streams erzählt, ich bin aktuell quasi Vollzeit-YouTuber, deswegen ist das meine Arbeit und dann kann ich nicht unbedingt sagen, yo, den Stream lasse ich mal ausfallen, weil die halt schon auch recht wichtig sind und mir natürlich auch Schweine viel Spaß machen. Und dann dachte ich mir, komm, dann skippe ich so ein bisschen den Freitagmittag und komme erst abends dazu. Und du kannst ja mal damit anfangen, mit der Bar-Story.
mit welcher Story? Gib mir mal
dass ihr euch drauf gefreut habt, in der Bar das Abendspiel zu gucken.
Ja. Ja. Der unglückliche Zufall. Wir sind am Freitag erstmal, ich bin mit Jan als erst angekommen. Der ist aus Berlin gekommen und wir waren beide um 14 Uhr schon da. Sind dann so ein bisschen durch die Gegend gelaufen. Ich hatte schon irgendwie so unterschwellig den Plan, okay, so, wir suchen jetzt irgendwas in Hotelnähe, wo wir halt gescheit Fußball gucken können, wo wir eventuell auch den Samstag noch verbringen und so. Und sind dann bei so einer Bar gelandet, die Jan rausgesucht hatte. Ich fand die auch total chillig. Und ich hatte dann im Hotel vorher schon gesehen, ah fuck, Düsseldorf spielt genau vor Leverkusen Stuttgart. Also da wir in Düsseldorf waren, konnte ich mir schon denken, okay, in der Bar, da wird jetzt nicht so wenig los sein, wenn die Fußball anbieten. Ja, da war es auch recht voll. Wir waren dann relativ zu Ende des Zweitligaspiels da, wahrscheinlich so gegen 20 Uhr 10 oder so. Haben uns dann erstmal da reingequetscht, weil wir hatten einen Tisch reserviert auf, ich glaube, 20 Uhr bei einer Frau, die keine Ahnung von Fußball hatte und nur an Düsseldorf gedacht hatte. Deswegen war da alles sehr voll und eigentlich auch erst zu 20.30 Uhr zur Bundesliga wäre alles frei gewesen. Auf jeden Fall standen wir da alle irgendwie komplett strange rum, haben irgendwie Düsseldorf noch ein bisschen geguckt, haben ein Bierchen getrunken und ja, am Ende standen wir da und haben mit der Barkeeperin quasi gesprochen, die sich dann so an einen von uns gewendet hat und hast gesagt, du, also mir ist gerade aufgefallen, wir haben ja keine Saison. Also das mit Bundesliga, das ist ja nicht.
Das ist Kacke, Mann.
Ey, so eine Kacke. Und dann haben wir da schon irgendwie eine halbe Stunde dazwischen die ganzen Düsseldorf-Fans gehockt, die auch noch verloren haben. Also die Stimmung war auch nicht ganz so geil. Gleichzeitig hat man dann noch auf WhatsApp, weiß ich auch noch, Tobi hat mir seinen Live-Standort geschickt.
Junge.
Und ist nach Düsseldorf reingefahren. Ich hab zu den anderen gesagt, ja, der ist sofort hier, der fährt gerade hier an der Haustür vorbei. Aber das war auch nicht das letzte Mal, dass du an der Haustür vorbeigefahren bist, weil du da noch irgendwie 3-4 Mal im Kreis fahren musstest, bis du überhaupt erstmal einen Parkplatz gefunden hast.
Ich habe mir gerade einfach nur als Stichpunkt, während du geredet hast, Großstadt aufgeschrieben, weil ich noch einmal darüber upragen will. Also, dazu. Ich habe gestreamt bis 17 Uhr. Ich habe extra ein bisschen früher aufgehört und dachte mir, okay, easy, fährst um 17 Uhr rüber, ganz entspannt, bis um 20 Uhr da, 3 Stunden fahre ich circa bis dahin, easy, passt perfekt. Die Fahrt war smooth AF, ich bin da angekommen, kein Stau, kein gar nichts, ich bin so clean da durchgekommen, hab mir schön hier Game Changer Podcast, das 5. Viertel, hab mir das alles aufgehoben und richtig enjoyed auf der Fahrt. Shoutout an Svenno, Brian und natürlich auch an Fadi, sehr, sehr geiler Pod, wie immer. Und immer Props geben, wenn man Props geben sollte. Ja, auf jeden Fall habe ich die Fahrt komplett enjoyed, war die Ruhe in Person, habe mich total gefreut, da anzukommen, mit euch dieses Spiel zu gucken. Und dann komme ich in der Stadt an. Ich fahre an der Bar vorbei, sehe die an der Ecke und denke so, okay, easy, ich werde ja schon irgendwo hier einen Parkplatz finden. Ich hätte auch dafür bezahlt, das wäre mir scheißegal gewesen. So, mir ging es ja gar nicht darum, kein Geld zu bezahlen. Ich habe wirklich Mario Kart gespielt, ich bin die Babypiste da, 30 Mal gefahren, Alter, in Achterrunden und habe keinen Parkplatz gefunden. Und dabei dachte ich mir einfach nur, fühlt euch jetzt richtig angesprochen. Wer von euch, der das hier gerade hört, lebt freiwillig in einer Großstadt? Ich verstehe es nicht. Wenn ihr dort arbeitet, alright. Wenn es irgendeinen anderen Bezug hat, alright. Aber wenn ihr die Wahl habt, ziehe ich in eine Großstadt oder ziehe ich an den Rande einer Großstadt oder eine kleinere Stadt, wieso wählt ihr die Großstadt? Ich kann es nicht verstehen, Paul. Es ist unerträglich nervig.
Also ich mag Großstadt eigentlich, aber mit Auto kannst du das halt eigentlich nicht machen. Kommen wir im Laufe der Story auch nochmal dazu.
Oh Gott, ja, das wird lustig, ja, ja. Ja, auf jeden Fall kam ich dann an und da war es cool. Ich meine, wir kennen die Gruppe mittlerweile schon. Der Einzige, der neu dabei war, war Luke. Beste Grüße an Luke, bester Mann. Absoluter Ehrenmann.
Kann Minigolf spielen.
Ja, da kommen wir auch noch zu. Ey, das ist gerade voll der geile Vibe, Paul. Ich feiere das gerade komplett. Ja. Ich fühle mich wirklich wie in so einem anderen Podcast. Wir haben gesagt,
kommt mir gerade vor, als würde ich noch im Bett liegen.
Ja, oh mein Gott. Wir haben heute Nacht, das waren so richtig die klassischen Deep Night Thoughts, haben wir irgendwann um 3 Uhr nachts gesagt, ey, lass einen Podcast aufmachen und den gefährliches Gar-Nichts-Wissen nennen. So fühle ich mich gerade. Erste Episode, Freunde. Nee, auf jeden Fall beste Grüße auch an Luke. Der war das erste Mal dabei. Wir kennen ihn schon länger und ist ja auch, also wie die Leute, die mich auf YouTube verfolgen, Luke ist ein Day-One-Dude. Also der war einer der allerersten, der auch auf dem Kanal kommentiert hat, der da dabei war. Der ist auch seit Day One in der YouTube Champions League mit dabei. Kennt ihr auch aus den Videos. Und wir kennen uns. Wir haben auch schon gemeinsam Spiele geschaut in einer Watch-Party. Jeden Montag wird zusammen gezockt, aber wir haben ihn noch nie live gesehen. Und er kommt aus der Nähe und Paul hat dann die Idee, ihn auch einzuladen. Das war super geil, mega geil. Wir lieben alle Luke, ne? Es ist mega cool, ja, dass er dabei war. Der war der Einzige, den ich nicht gesehen hatte oder den wir noch nicht kannten davor. Warum ich das erzähle? Weil die Gruppe halt mittlerweile, ich habe es auch heute zu meinem Dad gesagt, ich war eben noch meinem Dad angreifen. schreibt mir mal in die Spotify-Kommentare, ob der Satz, ich greife jemandem kurz an, ein normaler deutscher Satz ist. Ob ihr das checkt, was ich damit meine. Wir lassen das kontextlos stehen, oder?
Lass mir erstmal kontextlos stehen.
Nee, sag ruhig. Du hast jetzt schon angefangen. Ja,
übersetzt für alle, die normal Deutsch sprechen, Tobi meint damit, dass er sein Vater Hilfe von ihm wollte.
Ja, also, aber bei einer spezifischen Aktivität, das ist ganz wichtig.
Kannst du mal kurz schleppen helfen? Kannst du mal kurz, weiß ich nicht.
Das klingt doch so unsexy. Das ist doch viel cooler zu sagen, kannst du mir bitte kurz angreifen.
Ich hab's Jakob weitergeleitet, der kennt's auch nicht.
Ja, also, ihr seid doch beide lost. Auf jeden Fall, also Papa Guido. Papa Guido ist jemand, der sehr, sehr gerne in der Wohnung rumbastelt. Der kann alles und hat jetzt nochmal spontan Bock gehabt, das Wohnzimmer zu renovieren und da ein neues Parkett reinzulegen. Und deswegen hat er mir eben geschrieben, ob ich ihm kurz angreifen kann. Das habe ich dann Paul geschrieben. Ich greife noch kurz meinem Dad an. Und Paul hat nicht drauf geantwortet. Und ich habe mich schon gewundert. Ja, okay. Jetzt macht es natürlich Sinn, dass der Satz einfach für Paul...
Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ja,
der war so schockt, da ging gar nichts mehr. Ey, wo sind wir jetzt abgedriftet?
Wir waren bei Leverkusen Stuttgart.
Alright,
in
okay.
In der Bar, wo du dich im Kreis gedreht hast.
Perfekt, ja. Da bin ich irgendwann angekommen. Und ich habe eben zu meinem Dad gesagt, es ist halt, diese Gruppe ist mittlerweile so cool eingespielt und man kennt sich schon und man vertraut sich schon so, dass sich das 1:1 anfühlt wie früher OG-Klassenfahrten. Und jeder, der Klassenfahrten enjoyed hat, wird genau wissen, was wir meinen. Wir haben teilweise bis, keine Ahnung, 2 Uhr nachts Poker gespielt im Hotelzimmer mit 10 Mann gefühlt. Wir haben, Luke kam einmal bei uns rüber ins Zimmer, wir haben da bis 3 Uhr nachts über die wildesten Sachen der Welt geredet. Die können wir leider jetzt nicht hier im Podcast droppen, aber wir haben über alles Mögliche geredet. Es war so ein cooler Vibe, Mann. Ich liebe es einfach
komplett. Ich würde die Folge so gern nach dem benennen, was von dem Abend mit Luke
ist. Das können wir, glaube ich, nicht machen. Nee,
das können wir nicht machen.
Dann sieht es wirklich 1:1 aus wie ein 2 vermengte Podcast-Titel mit Zabex und mit Philo. Wenn wir das so nennen würden, das wäre 1:1 genau so ein Titel. Ja, Mann. Ja. Wollen wir es so machen, dass wir die Spiele in between besprechen? Das ist halt dann kacke für die Leute, die skippen. Aber ich meine, ihr solltet hoffentlich nicht skippen. Und dann machen wir es jetzt einfach so, Paul. Wir sind ja Freestyle unterwegs. Dann würde ich sagen, machen wir das chronologisch dem Wochenende entlang und schnacken dann auch, wenn wir gerade da angekommen sind, auch über die Spiele. Alter, das ist, wenn wir uns das vorher überlegt hätten, das gerade nicht spontan wäre, wäre das eine krasse Podcast-Struktur.
Ja, du hast doch gerade so getan, als hätten wir das spontan überlegt, aber das war ja schon die ganze Zeit unser Plan.
Selbstverständlich, deswegen, natürlich, Entschuldigung, ja.
Deswegen, ja, lass es einfach so machen. Right. Zu Stuttgart-Leverkusen.
Jawohl.
Das ist, ja, am Ende 0-0. Wir haben, ich glaube, für jeden Kickbase-Nerd und Leute, die relativ viel Fußball schauen, ist das wieder ein geiles Spiel gewesen. Ich mag das eigentlich mittlerweile. Einfach so, keine Ahnung, jedes Spiel so komplett zu verfolgen und man sieht so die Details, weiß, wie sich jeder bewegt und wie die taktische Anweisung dahinter ist. Ich glaube, für einen neutralen Zuschauer war das halt nicht so geil.
Wir können direkt sagen, deswegen, wir lieben Einzelspiele. Also ich finde Einzelspiele auch mittlerweile so viel geiler als Konferenz. Klar, es kommt dann auch nochmal auf das Einzelspiel an. Aber ich gebe dir voll recht, es ist so dermaßen geil, qualitativ gute Spiele im Einzelspiel zu gucken.
Ich würde noch hinzufügen, genau, qualitativ gute Einzelspiele. Das hätte ich auch noch hinzugefügt. Generell Einzelspiele.
Natürlich, ey, wenn ich mir an Heidenheim, Hoffenheim letzte Woche erinnere und Jakob hat sich das 90 Minuten reingezogen, der Arme, das ist natürlich was ganz anderes. Das ist ganz froh, man solche Spiele dann irgendwie eine Konferenz verpackt bekommt, aber wenn es ein geiles Game ist und man kann das irgendwie, irgendwie cool gucken, dann feiere ich das schon extrem. Ja, zum Spiel selber gebe ich dir voll recht. Im Rückblick habe ich gesagt, das ist für mich die Definition von einem modernen Topspiel gewesen. Was ich damit meine ist, der Trend hat sich irgendwie in den letzten Jahren, gerade wenn so 2 richtig krasse Mannschaften, die eigentlich spielerisch überragend sind, gegeneinander spielen, dazu entwickelt, dass dann beide in den Spielen den kompletten Fokus darauf legen, keinen Fehler zu machen und vor allem kein Tor zu kassieren und dann das Offensive erstmal so ein bisschen hinten anstellen. Mhm. Rein statistisch merkt man das auch, indem man einfach die Ballbesitzstatistik betrachtet, 52-48%. Das ist halt genau das. Also keine Mannschaft traut sich so wirklich mal richtig dominante Phasen einzuleiten, weil halt eben die Gefährlichkeit besteht, dass dann dort reingekackt werden kann. Letztendlich war Leverkusen doch, was das Momentum angeht, ein bisschen dominanter. Aber insgesamt würde ich sagen, hatten beide Mannschaften das Spiel halt vollkommen unter Kontrolle. Hatten sich aber beide nicht getraut, irgendwie hier mal richtig in die Offensive zu gehen und hier richtig auf den Punkt zu gehen.
Deswegen ist das auch sehr wenig repräsentativ gegenüber den Matches dann gegen wieder niederklassigere Teams. Bei Leverkusen muss man Grimaldo und Wirtz hervorheben, die beim 0-0 unglaublich gut gepunktet haben. Besonders Grimaldo, ich weiß noch, während wir das geschaut haben, dann in einer anderen Bar, wo wir dann hingegangen sind.
Da kommen wir gleich zu.
ich habe bei Grimaldo im ganzen Spiel nicht gecheckt, wo die Punkte herkamen. Das war komplett insane, obwohl wir eigentlich schon sehr viel auch aufs Spiel geachtet haben. Aber ja, der hat teilweise echt krass gepunktet. Und bei Stuttgart würde ich jetzt keinen groß hervorheben wollen. Und außer, dass halt beide Torhüter auch mal durch Paraden glänzen konnten. Sowohl Radetzky als auch Nübel sind ja zwei Torhüter, die mal oft ja gar nicht so richtig zum Einsatz kommen, aber ja, deswegen in dem Spiel durften die auch mal ein bisschen ran und ja, selbst Radetzky kommt fast auf 100 Punkte, deswegen ja, durfte auch mal was zeigen.
Ja, das ist wie wenn Neuer irgendwie ein Topspiel hat. Dann siehst du ja auch immer wieder, dass der Mann natürlich Qualität hat. Torhüter sehen halt einfach, wenn sie wenig Gesamtvolumen aufs Tor bekommen, teilweise echt doof aus, wenn du irgendwie, keine Ahnung, in einem Spiel drei Schüsse bekommst und einer sitzt davon und vielleicht hast du da auch gerade nicht so mega gut ausgesehen, dann denkt man halt auf das Spiel retrospektiv betrachtet, ja gut, okay, der ist vielleicht nicht mehr auf der Höhe oder I don't know. Aber du siehst gerade in solchen Spielen, dass meistens auch die Torhüter von den größeren Vereinen natürlich noch ordentlich Qualität mitbringen. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Natürlich sehr bitter, dass Jamie Leveling nach 8 Minuten raus muss. Sehr, sehr früh mit einer Muskelverletzung ausgewechselt. Ja. Gibt es schon eine Diagnose in dem Finale?
Nö. Ich warte auch noch auf die ein oder andere Diagnose.
Ja. Keine Sorge. Also, diese Montags-Episoden, ich habe das Gefühl, wir sind hier immer auch der Kickbase-Kummerkasten, wo wir auch über alle Problemkinder reden. Das werden wir auf jeden Fall auch machen. Keine Sorge. Also,
Keine Sorge, davon habe ich genug.
Genau, Paul. Der letzte Satz, den Paul gestern Abend vom Penngehen gefühlt gedroppt hat, war: Wir werden morgen in der Podcast-Episode über alle Problemkinder reden können, wenn wir einfach nur über mein Team reden. Und da werden wir auf jeden Fall im Laufe der Episode auf alles eingehen. Deswegen können wir zu Jamie Leveling recht wenig sagen. Ist natürlich ärgerlich, weil er einfach einer der wichtigsten Spieler beim VfB war in der kompletten Saison, nicht nur in den letzten Wochen, auch wenn er scorermäßig nicht so krass war, aber er war halt einfach super wichtig für die Mannschaft. Da muss man natürlich darauf achten, was da jetzt letzten Endes bei rumkommt.
Ist schon bitter, wenn man startet und es nicht mal für eine Minute gereicht hat, die man vom 0-0-Bonus abbekommen hat.
Das ist hart, Mann, ja. Das ist richtig hart. Und auch für die Besitzer, so du, das ist halt, natürlich ist es kein Spiel, wo du jetzt 200 von Leveling erwartest, aber du denkst trotzdem, ey, geiles Spiel, Freitagabendspiel, Einzelspiel, dickes F auch an der Stelle an Raffi, der saß da sehr gebrochen bei uns am Tisch und hat sich darüber aufgeregt, dass Leveling nicht. Wobei Raffi regt sich auf, Raffi ist dann wirklich einfach traurig. Und er will es einfach in den Arm nehmen. Du willst ihn dann einfach in den Arm nehmen, in den Kopf streichen und sagen, ey Raffi, es wird alles gut, mein Bester. Ja. Wer hat mir generell noch gut gefallen? Ich fand den Spielaufbau von Leverkusen teilweise echt gut, weil das Stuttgart-Pressing ist echt eklig zu überspielen. Das hat man auch beim Bayern-Spiel gesehen in der Allianz Arena vor 2 Wochen, als ich dort war. Und Leverkusen hat das tatsächlich seit langem mal wieder ganz gut überspielt bekommen. Das muss ich an der Stelle sagen. Wo es dann dieses Mal gehapert hat, war so ein bisschen die vor allem der rechtsoffensive Halbraum mit Jeremy Frimpong, der, wie wir immer wieder sagen, eine Athletik hat, also wirklich Definition Weltklasse-Athletik, aber sein Endprodukt ist halt teilweise echt dritte Liga. Und solange der das halt nicht in den Griff bekommt, wird der nie dieser Weltklasse-Spieler sein und auch nicht in Kickbase diese konstante Scorer-Gewalt mitbringen. Also ich finde den weiterhin viel zu teuer und würde mir da auch weiterhin keine Hoffnung machen. Nur das nochmal auf jeden Fall am Rande erwähnt.
Hat ja auch wieder geschafft, 2 Großchancen zu vergeben.
Die ja, und kläglich halt einfach. Als,
ja.
Das eine war noch Lucky Upsides, Bro. Wenn er den noch, also den schiebt er wirklich gefühlt am offenen Tor vorbei. Das ist halt einfach nicht gut genug. Also auf der Schiene, alles gut, check ich, hat da geile Momente, ist alles super. Aber sobald er in diese letzten 1-gegen-1-Situation kommt, egal ob es der letzte Pass ist oder der Abschluss selber, ist es teilweise echt wirklich kritisch. Aber ja, das ist nichts Neues. Also da erzählen wir euch, wie gesagt, nichts Neues. An sich spannend, dass er überhaupt auf der Halbposition gespielt hat und Mukiele dort seinen Einsatz bekommen hat auf der rechten Schiene. Ich fand Mukiele aber wirklich nicht gut. Also
unauffällig.
Sehr unauffällig. Und wenn er Aktionen hatte, wirkten die meistens sehr hektisch. Und er wirkte auch selber, das hat man auch bei der Auswechslung gesehen, brutal unzufrieden. Ich check das auch, weil er war damals halt schon so ein sehr ambitionierter Spieler bei RB, der immer spielen wollte. Und bei Leverkusen ist die Leistungsdichte halt so hoch, dass er dort halt eben kaum zu Einsatzzeiten kommt. Und dann kann ich schon verstehen, wenn du da mal die Chance bekommst, du bist wahrscheinlich brutal motiviert, dann verletzt du dich noch leicht, dass du dann einfach gefrustet bist, kriegst noch eine gelbe Karte, die zumindest mal fraglich war. War ein gebrauchter Abend für ihn, also er kommt da nicht so wirklich in die Saison rein und bleibt deswegen natürlich auch weiterhin keine Empfehlung. Ich denke, ab der nächsten Woche sollten dann wieder Terrier oder Hofmann auf der Halbposition spielen und Frimpong geht wieder eins zurück auf die rechte Schiene. Haben wir, glaube ich, sonst alles abgefrühstückt, oder? Henry Chase noch Shoutout zwischen Genie und Wahnsinn, paar brillante Aktionen, paar katastrophale Aktionen. Aber ab nächste Woche ist der Chef ja zurück in der Innenverteidigung, von daher auch keine Empfehlung an der Stelle.
Ja, da habe ich nicht mehr viel hinzuzufügen.
Ein Träumchen. Du hast eben schon gesagt, wir waren dann in der Bar, konnten dort nicht gucken und sind dann spontan zu Beginn der Partie weitergewandert und haben dann unser kleines Stammcafé an dem Wochenende bekommen. Ich will einen Shoutout geben, ich weiß, das wird denen gar nichts bringen, weil wir dafür noch zu klein sind, aber wie ist es? Arcadia Sports Bar?
Arcadia Ja, ich glaube, ja.
Ja, auf jeden Fall, ich meine Arcadia Sportsbar in Düsseldorf, ich habe gerade nachgeguckt, genau, Arcadia Sportsbar in Düsseldorf oder Sportscafé in Düsseldorf, lieber Besitzer, kann man sehr, sehr geil sitzen. Wir haben dann noch danach ewig lang Karten gespielt und ja, der hat uns auch nicht rausgeworfen, obwohl wir die Letzten waren, obwohl wir gefühlt ein Getränk pro Person getrunken haben. Der war ja sehr korrekt, sehr cool. Und deswegen dicken Shoutout an diese Sportsbar. Wenn ihr mal in Düsseldorf unterwegs seid, können wir euch das nur wärmstens empfehlen. Und ich glaube, dann sind wir nur noch ins Hotel. Haben wir freitags noch was gemacht? Ich weiß gerade gar nicht mehr.
Ich weiß auch nicht, aber ich glaube, die meisten waren noch relativ müde von Anreise und so weiter. Deswegen, ich glaube, da haben wir einfach nur abends noch so gechillt ein bisschen. Ich meine, jeder Abend ging übel lange. Ja, also ich glaube nicht, dass wir einmal vor 2 Uhr schlafen waren.
Ja, ich glaube auch nicht. Also bei der, also wir sowieso nicht.
Ja, wir sowieso nicht.
Nee, Quatsch, erster Abend war doch Bro, was? Ich musste doch noch mein Auto am Arsch der Welt parken,
ja,
und hab noch einen Late-Night-Spaziergang gemacht.
Ey. Ja, Tobi ist dann plötzlich um 0.15 Uhr aufgefallen, dass keine Bahnen mehr fahren.
Hör mir auf, und Mann.
Dann musst du irgendwie noch 3-4 Kilometer zurücklaufen oder so, ne?
Ja, es ging darum.
Mit 5% Handy-Akku.
Ich bin zuerst nach der Bar, weil ich mein Auto holen. Hab dann, glaube ich, Paul noch zum Hotel gefahren, hab dann gesagt, ja, steig ruhig aus, kein Stress, ich suche hier schnell was, ich werde ja schon irgendwo hier einen Parkplatz finden, ne, mit, wie du sagst, 20% Akku, weil ich den ganzen Tag über das Navi anhatte und mein Handy dann nicht mehr laden konnte. Hab natürlich wieder keinen Parkplatz gefunden und hab dann verzweifelt in die Gruppe gefragt und hab mir Raffi einen Standort geschickt, Südpark. Der war so 6 Kilometer ungefähr weg oder 5, 6 Kilometer, irgendwie sowas in den Dreh. Ja, bin ich da hingefahren. Und dachte halt so, ja, okay, dann fährst du halt easy mit der Bahn von da aus wieder in die Stadt und dann ab ins Hotel. Ich park mein Auto da, steig aus, hab natürlich lustigerweise meinen Rucksack nicht mehr, weil Paul den lieberweise mit ins Hotel genommen hat. Da waren aber meine Kopfhörer drin. Das heißt, ich konnte gar nichts machen und musste
dann aber dann wäre den Handy leer gewesen.
Ja, true, fair. Du hast eigentlich nur an mich gedacht. Stark. Mhm. Nee, alles gut. Und ja, dann stand ich da an der Haltestelle und dann gucke ich so drauf und dann sehe ich nächster Zug und da war einfach nichts. Ich dachte, oder nächste S-Bahn. Ich dachte so, okay, da bin ich in die App gegangen. Und dann stand da irgendwie, ja, Sonder, bla bla bla, von 0 Uhr bis 6.32 Uhr keine S-Bahn von der Stelle. Das kann jetzt nicht sein. Und ja, da bin ich diesen kompletten Weg um 0.30 Uhr zurückgesteppt und war dann irgendwann um 1.15 Uhr oder so im Hotel. Komplett schweißgebadet, hab noch meine Steps da gesammelt bis zum geht nicht mehr. Ja, kam dann irgendwann an. Und das ist auch der Grund, warum ich am Anfang gefragt habe, ob Paul der letzte Schlangenbändiger ist. Ich komme in diesem Hotel an. Paul macht mir die Tür auf, guckt mich an, ist wirklich so richtig rot im Gesicht und also nicht so beschämend rot, sondern so, als wäre er gerade richtig wütend gewesen und ich gucke ihn so an und dann geht er so zum Bett, dreht sich rum, bleibt kurz stehen und dann haben wir so eine Sekunde Blickkontakt gehabt und er so, das ist die beschissenste Dusche, in der ich jemals in meinem Leben geduscht habe. Und dann ist er richtig in so einen Rage-Talk verfallen über diesen scheiß Duschschlauch, weil der irgendwie in alle Ecken gespritzt hat. Und dann war ich danach selber duschen und Bro, das war wirklich die bodenloseste Dusche, in der ich jemals duschen war, ja, Alter.
Also man, jeder kennt das ja beim Duschen, es gibt irgendwie immer so diese eine Position, wo der, in der dieser Duschhals einfach nicht sein will. Der dreht sich dann immer weiter. Das Problem war nur, egal wie du den bei uns gedreht hast, es ging nicht. Der hat immer dir ins Gesicht geschossen, du hast aus der Tür rausgeschossen, es war unerträglich. Zweiter Punkt, am ersten Abend, als du reingekommen bist, stand auch das halbe Bad unter Wasser, ja, weil es einfach nicht abgelaufen ist, das Wasser. So dann musste ich irgendwie auf Krampf schnell hinbekommen, dass dieses Duschding halbwegs so hängt, dass man duschen kann. Aber gleichzeitig auch, dass das Wasser nicht überläuft, was dann am Ende mir auch scheißegal war. Ich hab dann da mein Handtuch und den Fußabtreter da, beides davor gelegt, alles komplett klatschnass. Aber Alter, diese Dusche war wirklich unglaublich. Ich hab's echt gehasst. Also dreimal war ich da duschen und ich hab's dreimal gehasst.
Ich hab immer nur, wenn Paul duschen war, wirklich, er hat größer geraged als bei der Gelb-Roten von Mitch Weiser. Er hat sich richtig abgefuckt. Ja, na, okay, fair, da kommen wir auch später zu. Aber du warst schon erbost, würde ich sagen, um es nett auszudrücken, ja, dass der Duschschlauch da seine eigenen Gesetze hatte. Aber ich kann es bestätigen. Also es war nicht, dass Paul da einfach ein Rage-Problem hat, sondern ich war auch
oder
duschen.
Dumm war.
Ja, das auch nicht. Ich war ja auch duschen, logischerweise. Ich habe nicht 3 Tage gestunken zum Glück, das hätte Paul mich rausgeworfen. Und ich habe auch, du machst diesen Duschding an und der hat nicht mal in diese Halterung gehalten. Die war die war so so glatt, dass der ist einfach rumgeflogen. Du konntest Wasserdruck vielleicht 10% anmachen, sonst hat der dir das ganze Bad verbollert und ist da wie so eine wild gewordene Python von links nach rechts geflogen. Alter, und dann gab es auch nur entweder Antarktis, Eisbaden oder Teewasser. Du konntest nichts dazwischen finden.
Ja, also wirklich, der hat auch ständig immer so um 5 Grad noch geswitcht, während er schon an war. Dann hattest du ihn endlich in der richtigen Position und dann wandert der so wie so, der Sekundenzeiger bei der Uhr. Mann. Wandert der so immer weiter nach oben.
Wirklich verrückt.
Und ich liebe Duschen am Tag, deswegen fuckt mich das so ab. Ich liebe es, abends einfach mich unter die Dusche zu stellen, mich wieder schön aufzuwärmen, schön fresh ins Bett zu gehen, nicht so wie Luke, der Stinker.
Pass auf, wir sind ja beim gefährlichen Gar-Nichts-Wissen-Podcast, ne? Es gibt, also deswegen können wir auch über Random Stuff reden. Ich wette mit dir, das ist für uns beide nicht nachvollziehbar, mindestens 40% der Leute, die jetzt gerade zuhören, sagen, Duschen ist der größte Abfuck, wenn nicht sogar noch mehr. Die Hälfte. Ich wette mit dir, die Hälfte der Gesellschaft hasst Duschen.
Nein, ich schwöre, wenn wir eine Umfrage machen, mindestens 50%, nee, mindestens 60%
okay, sagt sie Duschen. Wie terminieren wir die Frage? Was schreiben wir da hin? Geht ihr gerne duschen, würde ich sagen.
Ja.
Und ich wette, wenn wir schreiben, duschen? Ja, wenn du schreibst, geht ihr gerne duschen, das ist eine todes random Insta-Story, aber naja, werden mindestens 40% sagen, nee, ich gehe nicht gerne duschen. Das ist crazy, Bro.
Nee, never.
Weil ich bin auch so, Digga, für mich ist die Dusche am Abend einfach geil. Ich liebe es. Deswegen, Leute, wenn ihr morgens duschen geht, ihr seid Freaks, Mann. Es gibt doch nichts Geileres. Du hast den ganzen Tag was gemacht, dann warst du noch beim Sport und dann gehst du geil duschen und dann einfach in frischen Klamotten auf die Couch oder ins Bett. Oh mein Gott. Das ist so geil, das ist so underrated. Und dann kommen mir Leute mit, ja, duschen ist voll nervig, oh, gar keinen Bock, duschen zu gehen. Ja, duschen ist überkrass. Und morgens duschen macht einfach keinen Sinn, rafft euch, das ist einfach stupid.
Wird am Ende aufgelöst, live.
Ja, machen wir wieder.
Wenn ihr halt nicht abstimmen konntet, dann ist halt echt.
dann seid ihr keine Duscher. alright, dann würde ich sagen, dann sind wir pennen gegangen, entspannt. Und Samstagmorgen war, glaube ich, recht unspektakulär, haben uns was zu essen geholt, sind ein bisschen durch die Stadt gelaufen.
Jeden Tag um 11 Uhr quasi erst aufgestanden.
Ja, ja. Da waren wir noch so ein bisschen durch die Stadt geschlendert, wie gesagt, war noch am Rhein, war eigentlich sehr, sehr entspannt. War nur noch was essen, vietnamesisch, war auch echt gut, hat gut geschmeckt, war nice.
War okay. Also ja. Ich wollte es jetzt auch nicht overhypen.
Nö, ich fand's alright. Ich fand's gut. Nee, Digga. War Paul zu viel Gemüse.
Das ist safe nicht, aber keine Ahnung, ich fand's irgendwie nicht so geil.
Ich fand's solid, um ehrlich zu sein. Ah, naja, auf jeden Fall sind wir dann nach dem Essen wieder in unsere Bar gegangen, von der wir eben erzählt hatten, die Sportsbar, extrem gut, und haben dort dann Konferenz geschaut, haben davor noch ein bisschen Wizard gespielt. Auch hier, wenn wir eine Empfehlung der Woche hätten, wäre es Wizard. Wizard ist einfach das absolute Überspiel, Mann. Das ist
das so ein Banger. Das Format.
Nee, machen wir auch nicht, aber das ist das absolute Überspiel. Ich liebe Wizard, Mann, das ist so geil.
Ja. Das haben wir davor gespielt. Die hatte, glaube ich, auch noch irgendwie ein anderes Kartenspiel am anderen Tisch, wenn ich mich richtig erinnere. Oder war das am Tag davor?
Das war an dem Freitagabend. Da haben wir so klassische Kartenspiele hier. Busfahren, Arschloch und so Scheiß. I don't know. Alles Büschi gespielt. Lügner.
Ja.
Klassische Kneipenspiele. Ja.
Was? Lügner, Alter. Ich habe gedacht, du hast mich gerade so genannt.
Nein. Das Kartenspiel, Bro.
Okay. Dann rein in die Konferenz. Yes, sir. Würde ich einfach mal sagen. Mhm. Und, Ich habe jetzt hier keine
chronologische
Reihenfolge, aber wenn ich an die Konferenz denke, dann denke ich an Tor in Frankfurt.
Ja, ja.
Deswegen fangen wir damit am besten an.
Da habe ich PTSD von. Tor in Frankfurt habe ich an den Wochenenden öfter gehört als meinen eigenen Vornamen.
Ja, safe. Ja, obwohl.
Ja, okay, fair. Wir gehen mal rein. Also, Eintracht Frankfurt gegen den VfL Bochum. Grundsetting von diesem Spiel. Frankfurt unter der Woche, DFB-Pokal. Gegen Gladbach in Unterzahl weitergekommen. Haben da schon teilweise so ein bisschen durchrotiert. Das heißt, man wusste trotzdem, dass gegen Bochum auch ein Teil der B11, sage ich mal, auf dem Platz stehen wird. Und das war letzten Endes auch so. Ein Brown hat gestartet, ein Collins hat gestartet. Wir hatten einen Modahut in der Startformation, ein Bahoya. Genau. Mhm. Und Ansgar Knauf ist auch so ein bisschen in and out of the team. Ist ja auch kein absoluter Stammspieler dieses Jahr. Und da wurde, wie gesagt, so ein bisschen durchgemixt. Dafür haben natürlich ein paar andere auf der Bank gesessen, die man normalerweise erwartet hätte. Grundsetting war dann okay. Bochum hat letzte Woche gegen Bayern dieses, ja, ich nenne es jetzt mal wirklich positiv, wohlgemerkt, jemanden 5-4-1 gespielt. Das war gefühlt ein 5-5, was die da gezockt haben. Haben daraus so ein bisschen gelernt und auch hier wieder umgestellt, sind in 4-4-2 gegangen und haben so ein bisschen mit De Witt und mit Miosha auf den Halbpositionen gespielt und dann Doppelsturm mit Bruschinski und Hofmann. Was ich an sich, um ehrlich zu sein, den richtigen Move erachten würde. Das Spiel an sich? Bro, wie soll Bochum die Klasse halten? Jetzt mal ehrlich. Wie?
Ich weiß auch nicht. Ich glaube auch, Wittek war der übelste Imposter in dem Spiel.
Ganz krass. Also, wird auch in der 32. Minute ausgewechselt. Mit der Bewertung von 3,7 von 10. Das ist krass.
Definitiv schlechtester Spieler. Wahrscheinlich am gesamten Wochenende würde ich mich fast so aus dem Fenster hängen.
Den schlechtesten Tag am Safe.
Genau. Und schöne Grüße gehen auch nochmal raus an Felix an der Stelle. Haben das sehr enjoyed.
Was macht das mit dir, Felix?
Was macht das mit dir? Also für den Kontext, einer von uns hatte natürlich Wittek und sagen wir mal so, er ist ein minimal emotionaler Manager
ganz,
und
also ganz hat ihn dezent.
Nicht losgelassen. Genau. Ändert das groß was? Also Bochum macht sich natürlich noch viel uninteressanter. Jetzt kommt natürlich Dieter Hecking. Ich weiß nicht, in welche Richtung das dann alles gehen soll. Das
ist verrückt, Mann.
Aber ja, ohne jetzt klare neue Trainerstruktur und so weiter. Es ist okay, wenn das Spiel jetzt so in die Hose geht. Also jetzt kommt der neue Trainer und darf sich direkt mit, Frankfurt als nächstes oder so. Ah nee, Frankfurt ja nicht. Leverkusen als nächstes?
Es kommt auf jeden Fall. Und Stuttgart genau, als nächstes. Es kommen noch die zwei absoluten Überbrecher. Die hatten ja vier Katastrophenspiele in Folge.
Ja, schöne Grüße da an Hecking schon mal. Also da jetzt hart, irgendwie Mann. Was Neues zu etablieren wird, Katastrophe. Die haben halt einfach mit diese vier Spiele hintereinander, Bayern, Frankfurt, Leverkusen, Stuttgart. Also, ja, tut mir leid auch an den Matchplaner, aber das hat Bochum in der Situation auch einfach nicht verdient. Besonders, weil das in der Rückrunde ja nochmal auf die wartet.
Ja. Es hätte bisher nicht schlechter laufen können, von gefühlt allem in der Saison. Also, die werden da echt hops genommen.
Ich gehe auf jeden Fall mit. Das ist auch die Aufstellung, die ich am coolsten finde bei Bochum generell. Trotzdem spielerisch natürlich unter aller Sau. Darfst du gegen keinen Bundesligisten 7 Tore fangen, außer Bayern aktuell. Auch gegen Frankfurt sollte man das noch so im Rahmen halten, dass es nicht so eskaliert, weil Frankfurt ist keine Mannschaft, die dich in Grund und Boden drückt, sondern die halt Fehler eiskalt ausnutzt und wenn du davon genug machst, dann endet ein Spiel halt eben so. Ich weiß nicht, also wenn ich jetzt mal Busch raushebe, dann ich glaube, dann schalten Hörer ab. aber sonst ist da keiner, wo ich jetzt sage, keine Ahnung, Brown, ein Knauf und so weiter, das sind keine, die in den nächsten Wochen unglaublich an Relevanz jetzt durch das Spiel gewonnen haben, finde ich.
Ja,
das war halt einfach nur Bochum.
Das ist halt das Ding. Also zum Beispiel Collins war für mich fast schon Man of the Match. Ich fand Collins richtig krass. Zumindest von dem, was wir gesehen haben. Und habe mir heute Morgen für den Rückblick auch noch mal ein bisschen die Stats-Profile etc. alles angesehen. Der war schon echt sehr, sehr krass. Und auch die Vorlage auf Brown, das war ja quasi die Doppelkombination der Lückenfülle. Also GG an alle, die da was von aufgestellt haben. Das ist schon sehr stark. Es war schon geil, also die Dynamik, die der mitbringt, hat mir so ein bisschen Prime-Dina-Ebimbe-Vibes gegeben auf dieser RV-Position. Das, was Ebimbe letztes Jahr teilweise richtig geil gemacht hat, war für mich Collins in dem Spiel. Also, wer weiß, vielleicht kriegt der nochmal, hat der durch das so ein bisschen die Woche für sich nutzen können, war ja auch im Pokal einer der besten Spieler auf dem Platz gewesen. Den kann man vielleicht mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten, aber ich sehe den zum Beispiel auch nicht als Wingback. Das heißt, wenn, dann wäre das nur irgendwie möglich, wenn die weiter in eine Viererkette zocken und Arthur Theater dann auf die Linksverteidigerposition geht. Was natürlich theoretisch gesehen auch möglich ist, aber das nur so ein bisschen für den Hinterkopf. Und ja, ganz ehrlich, also wie Bochum da wirklich in der ersten Halbzeit zerfallen ist in alle Einzelteile, das war beängstigend. Ja. Und ich weiß einfach nicht, wie du hast schon gesagt, mit dem Programm, das ist natürlich auch der ungünstigste Zeitpunkt, so ein Programm zu haben, das Schlechteste, was du dir vorstellen kannst, das ist wirklich das Schlimmste. Mit der aktuellen Phase und Form, in der man drin ist, man kann 0,000 Momentum aufbauen. Man hat ja kurz gedacht, als sie den, was war das, 1-4-Anschluss oder so, oder 1-3-Anschluss gemacht haben, I don't know, und dann noch das 2-4 gemacht haben, dass hier vielleicht, nee, man wusste, die gewinnen das Spiel natürlich nicht mehr, aber man dachte, vielleicht können sie das irgendwie greifen und nutzen, um irgendwie was Positives da in den nächsten Wochen mitzunehmen. Aber nee, stattdessen kassiert man noch 3 Dinger und verliert am Ende 7-2. Das ist halt beängstigend schlecht. Und, also, keine Ahnung, Hecking ist jetzt für mich halt auch kein, wie soll der die retten? Das ist, vielleicht ist er ein Feuerwehrmann, aber ich sehe halt keinen Ansatz in dieser Mannschaft aktuell, wie die irgendetwas anders spielen können und trotzdem irgendwie nicht jede Woche richtig komplett auseinandergeschraubt werden. Ich sehe es persönlich einfach nicht.
Ich auch nicht wirklich, weil du bei Bochum auch nie, einfach nicht die Spieler hast, wo du jetzt aus den letzten Saisons sagst, okay, die hatten mal hier, guck mal, die sind da Neunter oder so geworden, da sind welche, in denen schlummert richtig was. die haben jetzt alle einfach noch nicht so krass performt, spielen jedes Jahr wieder um den Abstieg mit rum. Und ich glaube, dass es einfach zu mehr dann nicht reichen wird in dieser Saison.
Ein Punkt nach 9 Spieltagen ist hart, ja, definitiv.
Das ist hart und da wird in den nächsten 2 Spielen auch nicht unbedingt noch was dazukommen.
Das glaube ich auch eher weniger, um ehrlich zu sein. Ja. Shoutout an Galdin, der hört auch den Podcast, der hat gesagt, Hot Take, Bochum holt irgendwie 4 Punkte aus den 4 Spielen. Nun lass mal nicht drauf geschrieben.
I doubt it, mate. So, dann zu den anderen Spielen,
ja, würde ich sagen. Bayern ganz schnell, weil, was willst du da groß erzählen?
Ja, wir können alle einigermaßen schnell machen, ja, finde ich. Zu Bayern, ja, Gnabry hat halt nicht gespielt, das ist das Einzige, was ich von dem Spiel weiß. Der Rest, ich glaube, den Rest hat jeder mitbekommen und gesehen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt drüber sprechen müssen, dass alle, die da auf dem Platz standen, ein gutes Spiel gemacht haben, keiner sich extrem hervor oder herabgehoben hat oder so, sondern dass da alle einen guten Job gemacht haben und ja, Gnabry halt einfach 90 Minuten auf der Bank sitzt bei einem 3-0 gegen Union, genauso wie schon letzte Woche beim 5-0 gegen Bochum, ist extrem bitter. Ich meine, ich habe ihn zugelost gehabt, ich bin großer Gnabry-Fan und einer der Spieler, die ich mit Abstand am liebsten in meinem Team habe, aber es gibt gewisse Szenarien, wo man sich Gedanken machen sollte, ja, so einen Kollegen abzugeben, auch wenn ich weiß, dass das Risiko groß ist, dass er wieder in einen ähnlichen, ja, in so eine ähnliche Gnabry-Phase wie am Anfang der Saison kommt.
Ja, jetzt sind wir halt wieder an dem Punkt, wo Gnabry wieder dieser Phasenspieler ist. Also wir haben am Anfang gesagt, er ist halt jetzt gerade mit einer der attraktivsten Personalien in der App, weil er eben einfach diese ganzen Spiele bekommen hat. Wir haben auch damals aber auch schon vorgewarnt, man muss darauf achten, wenn jetzt diese Rotation anfängt, von der wir jetzt gerade die volle Breitseite bekommen, dass das halt eben sich auch sehr schnell ändern kann. Und ich habe das heute auch im Rückblick gesagt, das ist für mich wie bei Andrich Palacios, Coman ist nicht der bessere Spieler, sondern es ist, arguably, er ist auch super, er ist ja ein klasse Spieler, aber das ist ja genau das
Problem. Er hat auch richtig gut gemacht.
Ja, ja, safe. Das Problem. Das Tor ist überragend. Coman ist ein überkrasser Kicker, aber ich würde, also weder Coman noch Gnabry ist gerade absehbar der Nummer 1 Flügelspieler, sondern die, man denkt sich einfach, ja, ganz ehrlich, also dann macht Coman halt die Bundesligaspiele und Gnabry aktuell die Spiele unter der Woche. Und so ist bei Palacios Andrich ebenfalls gewesen. Und klar ist das dann für jetzt Gnabry, also dass er auch wirklich 0 Minuten bekommt, ist halt bodenlos. Da kriege ich richtig Flashbacks zu Palacios. Das war ja genau dasselbe. Schon hart. Und es ist halt nicht unabsehbar, dass ein Gnabry jetzt zum Beispiel unter der Woche wieder spielt. Das wird definitiv der Fall sein in der Champions League. Und dann Coman wieder am Wochenende startet. Und dann ist halt die Frage, wird dann nach der LSP vielleicht ein Switch vollzogen, dass danach dann wieder Gnabry das erste Spiel bekommt, weil er in meiner Welt immer noch der First-Choice-Flügelspieler auf der Seite ist und dann sich vielleicht diese komplette Rotation dreht und Coman alle Midweek-Spiele macht, ist Gnabry plötzlich wieder überkrass. Und das macht diese Entscheidung halt super, super, super schwierig, weil der nicht einfach der Beste spielt, sondern das einfach rotationsbedingt situativ jede Woche angepasst werden wird.
Genau das ist das Problem. Ja. Und ich weiß, dass auch super viele Gnabry im Team haben. Ich weiß nicht, wie viele DMs ich allein jetzt an dem Wochenende schon auf Instagram geantwortet habe. Dass ich mir Gedanken mache, aber ich sehe das auch wie du. Für mich ist Gnabry trotzdem wirklich größer Coman, auch wenn Coman sich in guten Flow spielt. Ich fand Gnabry schon immer besser. Sieht vielleicht nicht jeder so, aber ja, es ist so eine Sache, dass man auf die Länderspielpause warten kann, wenn man es kann.
Ja.
Aber ja, das muss jeder persönlich entscheiden, wie er so das auf dem Feld wahrnimmt, wie er Coman wahrnimmt und so weiter. Das möchte ich niemandem in den Mund legen.
Ja, weil wir es auch schlichtweg einfach nicht sagen können. Also das bringt nichts. Das wäre total affig, wenn wir jetzt hier sitzen und sagen, yo, der und der setzt sich durch, weil man kann es einfach nicht sagen. Und es wäre dann dumm von uns als Host, um irgendeine Aussage zu tätigen, zu sagen, ja, es ist so und so. Es ist eigentlich wirklich legit genauso, wie wir es gerade erzählt haben. Harry Kane, MVP, ist, glaube ich, schon sein drittes Mal dieses Jahr. Was freaky ist.
Also, kein Bock mehr, Alter.
Man ist einfach so dermaßen.
Kane und Mamouche, ne?
Ja, es gibt ja wirklich Leute, die beide im Team haben. Also, wenn ihr zu denjenigen gehört, die jetzt gerade Mamouche und Kane im Team haben, übt euch. Ohne Spaß. Das ist unglaublich, Alter. Das
wenn ihr nicht Erster seid, dann fühlt euch jetzt. Weiß ich nicht.
Nee, hey, Bro, das ist Real Talk unmöglich. Wenn du Mamouche und Kane hast, musst du Erster sein. Es geht nicht anders.
Also jetzt nicht seit letztem Spieltag, sondern sagen wir mal seit spätestens Spieltag 2 oder so.
Ja, safe. Safe.
Ja, zu Union brauchen wir gar nichts sagen. Trimmel ist der Beste mit 45 Punkten. Ja, ich glaube, das sagt alles. Ich glaube, das mit Interessanteste, ich glaube, also mal ganz ehrlich, Wolfsburg gegen Augsburg werden wir einfach skippen. Da habe ich gar keinen Bock, irgendein Wort drüber zu verlieren.
Was willst du da groß erzählen? Dieses Spiel hat keinen Mehrwert für Kickbase. Null.
Ich möchte einmal noch kurz Kiel würdigen.
Ja.
Erster Sieg einer Mannschaft aus Schleswig-Holstein ist
verdient.
Natürlich. Genau, und das auch noch verdient. Ist safe was, worauf man in Heimspielen gehen kann bei einem schlechten Gegner. Also da haben sie jetzt wirklich mal gezeigt, dass es zu Hause funktionieren kann. Und ich sage das auch jede Woche, das ist nicht wie bei Darmstadt, dass da nach und nach die ganze Verteidigung auseinanderfällt, alle sind verletzt und die Struktur ist nicht da. Die Struktur ist sowohl bei Kiel als auch bei Pauli grundsätzlich vorhanden, nur die Qualität fehlt halt meistens. Aber wenn dieses Teamgefüge halt so ineinander greift, wie jetzt gegen Heidenheim, dann kann das funktionieren. Und dass es ein 1-0 ist, ich meine, das hätte auch noch höher gehen können. Ich weiß jetzt nicht, wie der XG war, aber allein was Harris da verschossen hat vorne.
Ja, die wollte ich auch noch
raus. Das war ja schon bodenlos.
1,09
sogar. Heb du den mal heraus.
Ich fand den einfach saugut. Also ohne Spaß. Ja, ich hatte ihn lustigerweise auf der Bank. Er hat im Pokal schon die 90 Minuten bekommen und hat da auch viel Lob bekommen. Und deswegen hatte ich ihn behalten, weil ich dachte, ja komm, vielleicht, keine Ahnung, spielt er wieder, macht 10 Punkte und steigt dann nochmal ein bisschen mehr. Aber der war ehrlich gut. Also seine tiefen Läufe fand ich brutal. Wenn der die Abschlüsse noch gut gehittet hätte, da gebe ich dir halt voll recht, das war teilweise echt ein bisschen sehr wuchermäßig.
Der hätte 3 Vibes. Oder so ein schlechter Spieler bei Find the Pro im
Fallschirm-Challenge. Wow, Alter. Der nee, aber ohne Spaß, der hatte bestimmt 3-4 Aktionen im Spiel, wo man hätte ein Tor rausmachen können. Also der hätte hier for real mit einem Hattrick rausgehen können. Der hat mir ehrlich sehr gut gefallen. Also der hat ein absolutes Top-Spiel gemacht. Es ist halt letzten Endes immer noch ein Kiel-Stürmer. Und ob der für euch halt für euer Team wirklich Relevanz hat, weiß ich jetzt nicht unbedingt, glaube ich eher nicht. Ist aber jemand, den man auf jeden Fall mal auf dem Zettel haben sollte, weil er nur 1,3 Millionen kostet, jetzt gerade auch wieder anfängt zu steigen. Und also für Marktwertgewinn sowieso interessant. Aber wie gesagt, hat für mich dann einen ziemlich coolen Eindruck gemacht, gerade für Heimspiele, wenn man da mal irgendwie ein Gamble braucht oder Bock drauf hat, je nachdem, wie sich das jetzt entwickelt, kann das potenziell ganz cool sein. Den wollte ich noch rausheben. Ja. Ansonsten war es einfach insgesamt wieder mal eine gute Leistung von Kiel und diesmal haben sich dann letzten Endes auch einfach belohnt durch Geschwill Assist auf Eras, der das Ding reinköpft. Und ja, Glückwunsch nach Kiel, haben sich, wie gesagt, vollkommen verdient. Heidenheim fand ich echt schwach. Die hatten zwar dann
irgendwann. Muss man so sagen, bei Kiel. Also, die hatten bis jetzt, hatten die 2 Punkte, 1 Punkt, ich weiß nicht. Also,
waren einen mehr als Bochum, glaube ich. 2 Punkte hatten
die. Ja, sobald man als Heidenheim da halt eben als Verlierer vom Platz geht, war es auf jeden Fall eine schwache Leistung.
Bei Heidenheim kickt jetzt gerade die Euroleague, die Conference League-Rotation richtig doll. Nicht Rotation, sondern die Conference League-Müdigkeit. Also, das ist halt einfach ein Kader mit Spielern gespickt, die wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben konstante englische Befeuerung hatten, was so Belastung angeht. Und jetzt hast du halt die Saison erwischt, wo dann das erste Mal auch mit neuen Formaten gespielt wird und du wirklich konstante englische Wochen hast. Und ich finde, das merkt man, weil Heidenheims Spiel letztes Jahr hat halt davon gelebt, dass die jede Woche den Gegner, was die Intensität angeht, komplett auseinandergeschraubt haben. Und diese Intensität fehlt gerade einfach komplett. Die sind immer noch gut und Frank Schmidt ist immer noch ein super Taktikfuchs, aber wenn diese Intensität nicht da ist, kannst du halt nicht den auch definitiv keinen krassen Kader kompensieren in der Bundesliga. Und das kriegen sie halt gerade jetzt voll und ganz ab. Ja.
Das Schwierige ist halt so ein bisschen, dass man unter der Woche erstmal nach Berlin fährt, Auswärtsspiel, verliert auch noch, dann fährt man wieder zurück nach Heidenheim und dann erstmal entspannt ab nach Kiel. Mhm. Das ist
auch alles. Darf man nicht unterschätzen. Ja,
eben, wirklich. Und für so eine Mannschaft, die das eben nicht gewohnt ist, was du eben auch sagtest, kann das eben auch ein großer Faktor sein. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu.
Ja, letzte Spielkonferenz Hoffenheim-Pauli. Ich bin dir ganz ehrlich.
Apropos belohnen.
Ja, ich weiß auch nicht, was ich da großartig zu sagen soll, weil ich habe auch gesagt, für mich ist es das, was die letzten Wochen eigentlich auch die ganze Zeit zu sehen war. Wenn man sich jetzt einfach mal die Mannschaft von Hoffenheim anguckt, dann steht da qualitativ eine Mannschaft drauf, die um Europa mitspielen sollte. Definitiv. Also gerade die jetzt in dem Spiel, die Besetzung, fand ich top. Also wirklich Top-Besetzung, richtig gute Spieler. Ja, man hat dann ähnlich wie Gladbach die letzten Wochen sehr viel toten Ballbesitz und Pauli denkt sich, ja, macht ihr mal, wir kontern euch aus und machen am Ende 2 Tore, ähnlich wie da im Spiel gegen Freiburg, nur dass Freiburg da tatsächlich gut war und ich hoffe, ich meine 0,7 XG mit 68% Ballbesitz, come on, Alter, das ist nichts, das ist ja wirklich nichts. Also Pauli hat mit 32% Ballbesitz mehr XG gehabt mit 0,97 und fast ähnlich viele Schüsse, obwohl sie nur fast ein Drittel der Pässe gespielt haben. Das ist einfach schlecht, Mann.
Das Verrückte ist, dass sie auf so einen 0,7 XG kommen und am Ende Vasil hier mit 227 Punkten Top-Punkt dabei Pauli ist. Das finde ich crazy bei so einem schlechten Wert.
Ja.
Also, da müssen das ja echt gefühlt, 15 Fernschüsse gewesen sein.
Ja, ein paar Hochkaräter, der ein oder andere. Der sonst zum Beispiel Kickbase für die Bewertung dann ganz cool ist.
Ja. Ich meine, wir sagen das auch immer wieder, oder ich sage das auch besonders, dass ich das Pauli sehr gönne, dass sie eigentlich hier und da echt cool und besonders gönne ich Jackson Irvine, den fand ich schon fast in jedem Spiel, der hat so ein bisschen was von Spielern, die ich sehr gerne in meinem Team habe.
Ja.
Und dass er leider bei einem Verein spielt, der ein bisschen zu schwach ist und einfach die Tendenz zur Niederlage einfach zu oft am Start ist.
Ich hab den in der letzten Woche gekauft und beim Kauf dachte ich, das ist eigentlich ein Paul-Kauf. Ich habe ihn jetzt leider nicht gehabt, weil ich ihn gegen Piringer getauscht habe und ich dachte, Piringer zerstört an dem Wochenende, hat ja nicht wirklich viel zerstört. Aber das wäre so ein richtiger Paul-Spieler, ich weiß nicht.
Ja, ich mag ihn auch wirklich gerne, so wie er spielt. Ich kannte ihn jetzt aus der zweiten Liga nicht so richtig, aber das, was er auf dem Platz macht, ist eigentlich genau mein Type.
Ja, ja.
Besonders, weil er so ein, der verpasst ja kein Spiel. Also, ja. Kommen wir auch noch zu. deswegen, das wollte ich noch herausheben, sonst halt alle krass gepunktet bei 2-0. Besonders die Defensivriege, eben weil Hoffenheim so viel Ballbesitz hatte und scheinbar echt auch nichts bei rumgekommen ist, muss man die Defensive auch hervorheben. Ja. Sonst würde ich sagen, das war es soweit mit der Konferenz.
Für mich wirklich die klassische Pauli-Performance. Ja. Kiel sag ich schon, Irvine letztes Jahr 135er Average, aber der hat echt einiges verpasst. Also der ist schon eigentlich verletzungsanfällig, aber bisher dieses Jahr hat er einfach nur nicht diese Scorer-Gewalt mitgebracht, aber hier mal direkt 2 Assists geliefert. Mal gucken, ob er das in den nächsten Wochen weiterführen kann.
Ja,
an unserer Lage in Düsseldorf hat sich dann zwischen Konferenz und Topspiel nicht viel geändert. Also wir haben da einfach dann...
Nur, dass ich eine halbe Stunde schlafen war.
Ja, Paul war durch, Mann, der Arme, der war kurz ins Hotel verschwunden. Ich bin noch mitgelaufen und war eine Runde spazieren, hab noch telefoniert gehabt. Und dann sind wir zum Topspiel wieder eingetrudelt. Nur, dass Paul dann in der Kneipe voller Euphorie einkommt und dann checkt, dass Luke Heber ausfällt. Da geht's dann auch schon wieder los.
Wirklich, ich habe den Grillage im Team und dann macht Luke Heber den Grillage.
Ja, wirklich. Also
irgendwie ein paar Minuten vor oder bei der Startelfverkündung dann ja, fällt angeschlagen aus. Jetzt auch nächste Woche, glaube ich, hatte Rose schon nach dem Spiel bestätigt, was auch schon mal schon so ein Anzeichen ist, habe ich verkauft,
ja.
Um das direkt vorwegzunehmen.
Ist auch die richtige Entscheidung. Ich habe auch gesagt, also der ist cool, aber der lohnt sich nicht zu halten. So gut ist er halt einfach nicht. Und dann hast du auch noch Ungewissheit. Du machst richtig dick fett Minus, weil der wird hardcore droppen über die nächsten Wochen, weil wir haben danach Länderspielpause. Das heißt, der wird jetzt mal entspannte 3 Wochen lang fallen. Das will man nicht unbedingt haben. Oder zumindest mal 2 Wochen fallen. Also da machst du garantierte 4 Millionen Miese, denke ich mal. Und die kann man halt einfach aktuell noch zu gut gebrauchen, gerade in der Reset-Liga. Das hätte ich tatsächlich ganz genauso gemacht.
Und der ist jetzt schon gesunken. Deswegen, also das ist...
Dann geht es ja immer richtig ab. Dann geht es ja immer richtig ab mit den Drops. Hat der auch ein Kreuz? So ein Verletzungskreuz?
Hat er.
Dann wird der gottlos fallen, Alter. Also richtig gottlos. Werdet den los. Es ist zwar hart, aber ich glaube, das lohnt sich nicht.
Es gibt genug Verteidiger. Also selbst wenn du dir jetzt den Patrick Erras von Kiel holst, dann macht er dir einen, weiß ich nicht, 70er, 80er Schnitt. Luke Heber macht 105, 110. Ja. Das ist nicht so weit auseinander. Also das darf man nie überschätzen bei Innenverteidigern.
Ja, es ist nicht saisonentscheidend, denke ich. Und du bezahlst ja auch nur einen Bruchteil davon. Wenn du dann irgendwie 2 Verteidiger dafür bekommst und die nochmal situativ versuchst aufzustellen, kann das vielleicht sogar ein ganz cooler Deal sein. Auch wenn so, sag mal so, garantierte 100-Punkte-Spieler im Average schon auch ganz cool in der App sind. Aber gebe ich dir voll recht. Zum Spiel. Ja. Fang du mal an. Ich habe heute Morgen schon mein Fazit im Rückblick genannt.
Ja, apropos gönnen. Ich gönne es auch Maxi Bayer.
Ja, Mann.
Der ist die Saison einfach noch nicht richtig auf den Platz bekommen hat. Aber mal ganz ehrlich, der kommt von Hoffenheim. Ich weiß nicht, wie alt der Mann ist. Aber
21 hätte ich geschätzt. 22.
Deswegen. Also dem muss man halt auch einfach so ein bisschen Zeit geben, dass der nicht direkt von Anfang an in seiner ersten Dortmund-Saison hier jetzt alles an die Wand spielt. Nachdem er eine ziemlich gute Hoffenheim-Saison hatte, aber halt auch nicht durchgehend in kompletter Konstanz und da irgendwie so der Key-Player war. Sondern besonders dann hinten raus halt richtig gut war. Dem habe ich es extrem gegönnt. Und sonst, du hast es, glaube ich, gesagt, Kessim hatte schon geschrieben, dass meine Heimmachtprognose relativ gut war.
Ja, Shoutout geht zurück an Kessim an der Stelle von uns hier.
Ja, genau. Der hatte sich schon gefreut auf die Folge, hatte ich noch eine DM geschrieben. auf jeden Fall hatte ich ja letzte Woche schon gesagt, dass Augsburg gegen Dortmund zu Hause echt guten Shout hat. Dann hat Augsburg gewonnen. Jetzt habe ich gesagt, dass Dortmund zu Hause ein gutes Shout hat, weil die halt wirklich jedes Spiel jetzt gewonnen haben, inklusive natürlich auch dem Leipzig-Spiel. Und eben das hat sich auch bewahrheitet. Deswegen Dortmund zu Hause, irgendwie im eigenen Wohnzimmer, da scheint es halt wirklich noch richtig gut zu funktionieren. wen ich hervorheben wollen würde, jetzt rein bei Dortmund, auf jeden Fall Schlotterbeck. Den fand ich richtig geil. Wir sind ja sowieso die Schlotterbeck-Fan.
Alter, wir zwei könnten einen Fanclub aufmachen, for real.
Ist wirklich so. Es gibt wenig Innenverteidiger, die ich so sehr sehe wie, oder so gern sehe wie Schlotterbeck. Bailo Gittens fand ich auch noch richtig gut. Zumindest, was er sich rausgespielt hat. Danach war es so ein bisschen Frontball-Style. Aber sonst fand ich den wirklich cool.
Ja.
Und Daniel Mahlen ist noch einer, den ich hervorheben wollen würde, den man wirklich jetzt abgeben kann. Also, wie viele vor dem eingewechselt wurden, war schon crazy, obwohl der, glaube ich, unter der Woche auch nicht gespielt hat.
Bro, ich dachte, du willst ihn als Kindergärtner hervorheben auf der Bank.
Ja, ja, ist wirklich so, als Leiter der U23, das, als hätte sich der Trainer noch dazwischen gesetzt. Wir haben uns vorm Spiel schon gefragt, ob überhaupt bei der zweiten Mannschaft, ob die jetzt überhaupt noch spielberechtigt ist, ob da noch genug Leute irgendwie zur Verfügung stehen.
Ey, Shoutout an Rodney Elongoyombo. Das ist der coolste Name, den ich jemals gehört habe, Mann. Also ich meine, da wurden ja auch viele Memes zu gepostet, deswegen ihr werdet die Bank von Dortmund gesehen haben. Aber das sah ehrlich so aus, als hätte Donny Malen einen Kindergartenausflug gemacht. Und Rodney Elongoyombo ist der geilste Name, den ich seit langem gesehen habe.
Ich hoffe für Lothar Matthäus nur, dass der nicht irgendwann startet.
Ich hoffe, der Stammspieler. Oh Gott, der wird einen Anfall bekommen. Das wird gar nicht funktionieren.
Ja, brauchen wir zu Leipzig noch was sagen? Ich fand Leipzig schlecht.
Ich fand Leipzig richtig kacke. Und das muss man jetzt auch mal sagen, weil sie haben viel Lob von uns bekommen in den letzten Wochen, weil sie es wirklich gut gemacht haben. Das war ein herzloser Auftritt. Also da war gar keine Passion drin, gar keine Energie. Das wirkte so, als hätten die gerade 3 Spiele in 10 Tagen gemacht. Und es wird einfach so vor sich hin dümpeln. Also Openda, Šeško, dass die gefährlich sind in Konter- und Umschaltsituationen, das muss man keinem erzählen. Aber Zugriff im Mittelfeld 0. Ich fand Vermehren einen der schlechtesten Spieler auf dem Platz. Baumgartner hat auch nur Scheiße gemacht. Also nachdem er
Nusa war der größte Geist. Felix, also wir haben eben schon von Felix gesprochen, der hatte Nusa im Team.
Nusa hat auch noch Halloween gefeiert, Mann.
Ich hätte zur 80. nicht mal sagen können, ob er in der Halbzeit ausgewechselt wurde oder nicht. Ich hab gar nicht verstanden, wofür der auf dem Platz war.
Echt kacke,
Mann. Der war eigentlich nicht anwesend.
Ja. Baumi auch, hat jetzt 2 geile Spiele gemacht und hätte mal die Möglichkeit, also Baumgartner, hätte mal die Möglichkeit, da gut reinzukommen. Und er droppt dann auch wirklich so eine absolute No-Show, holt sich nach 10 Minuten eine gelbe Karte wegen einem taktischen Ziehfoul ab, wo ich mir denke, Junge, da musst du einfach smarter und sharper sein. Macht's aber nicht. Deswegen das Spiel dümpelt dann vor sich hin. Also Dortmund war gut. Ich habe heute Morgen auch im Rückblick gesagt, was Dortmund nach Ewigkeit mal wieder gut gemacht hat, ist, dass sie dann diese letzten Momente mal gut ausgespielt haben. Das eine war so ein Wursteltor nach einer Ecke, aber das Ding von Guirassy war gut ausgespielt nach einer schönen Flanke von Bayer. Es gab, wie du eben auch gesagt hast, gute Situationen für den Jamie Gittens. Ein Brandt hätte ein Tor machen können, einen Matcher hätte ein Tor machen können.
Dreier XG war das am Ende.
Ja, das war richtig krass. Also, du hast schon gesagt, ja. Über 3 XG, jetzt bei Fortmob gibt es 2,21 XG gegen 0,4 XG, aber diese Nachstatistik habe ich auch gesehen mit den 3 XG, ist ja auch egal, auf jeden Fall haben die richtig viel rausgespielt, haben endlich mal geschafft, diese letzten Situationen auch mal zu nutzen und gehen hier wirklich auch verdient mit einem 2:1 oder bleiben mit einem 2:1 zu Hause und wie gesagt, negativ Shoutout an RB, das war wirklich gar nichts. Also, ich weiß nicht, das war echt eine absolute No-Show.
Besonders offensiv halt mal echt überzeugend von Dortmund. Ich nagel mich nicht drauf fest. Ich meine, ich habe irgendwo gelesen von einem Dortmund-Verantwortlichen, dass es wohl das beste Spiel aus deren Sicht diese Saison gewesen wäre.
Den Umständen entsprechend auf jeden Fall.
Ja, genau, den Umständen entsprechend auf jeden Fall. Besonders auch mit der Bank und den Wechselmöglichkeiten, die man hatte. Aber trotzdem, ich glaube, das habe ich dir auch irgendwie zur Halbzeit oder so gesagt, dass Dortmund halt echt viele Räume eigentlich anbietet, die für Spieler wie ein Openda und ein Šeško eigentlich super bespielbar wären. Aber irgendwie hat da offensiv gar nichts ineinander gegriffen. Und wenn gegen die Leipziger Defensive 3,0 XG am Ende rausgespielt werden, dann ist das definitiv ein dickes Statement.
Ja, und Leipzig hatte wirklich Auflösungserscheinungen in der Verteidigung. Also allein diese eine Chance von Gittens, wo Gulaschi genau in die Arme schießt, Bro, was war da los? Also da sind am Ende 2 Spieler zurückgelaufen. Das war echt gar nichts. Ja. Noch ein Shoutout an Emre Abi. Der hat richtig abgeräumt in dem Spiel. Und er hat es auch, und ich finde es geil, das will ich direkt sagen, ich finde es geil, er hat es vollkommen zelebriert. Er hat sich auf die Brust geklopft. Er hat so bosshaft
in den Kurven geguckt. Schlotti auch.
Ja, Mann. Ja, aber Schlotti macht das immer. Und Emre, du hast richtig gemerkt, da war Frust drin, aber er hat wirklich ein geiles Spiel gemacht und man muss ihn auch positiv mal rausheben. Hat er echt gute Aktionen gehabt, gute Grätschen, gut abgeräumt, gutes Timing auch mal gehabt, wofür Emre Can definitiv nicht bekannt ist. Also da mein noch ein positiv Shoutout, muss man auf jeden Fall raushauen. Gulaschi ist ein Freak, der hat schon wieder 3-4 Aktionen in dem Spiel gehabt, wo ich mir denke, was ist denn bitte, was hat der im Sommer gegessen, Mann? ich check's nicht. Am Ende ist es dann ohne Ertrag, aber Gulaschi ist wirklich brutal on fire dieses Jahr. Und später, also ich war sowieso die ganze Zeit nicht skeptisch, ob ich den verkaufen würde, aber das Spiel hat mir das auch nochmal bestätigt, auch wenn er jetzt nicht so mega krass gepunkt hat, dass es immer noch mindestens ein Top-3-Torhüter in der App ist.
Ja, definitiv. Ich würde so sagen, dass sich Marco Rose da vielleicht so ein bisschen verpokert hat. Wie auch wir am Abend des Samstags.
Ja, let's go.
Haben eine gute kleine. Ah, nee, was haben wir erst noch gemacht? Oh, wir haben erstmal noch Restaurants rausgesucht, wo wir irgendwas mitnehmen konnten zu essen. Dann, ich will keine Namen nennen, aber dann sind wir zu einem.
Ich würde so gerne einen Negativ-Shoutout dafür raus sein, aber das wäre halt assi. Das will ich eigentlich auch nicht machen.
Wir sind zu einer, in Anführungszeichen, denkt euch die dazu, Pizzeria gegangen. Und ich glaube, im Laden drin stand ein Tisch mit, weiß nicht, 2, 3 Stühlen oder so. Da standen wir da drin.
Boah, kann man das einen Laden nennen? Das war wie so ein Mini-Döner-Laden.
Ja, das war, wie man sich diese Shops vorstellt, die quasi nur zum Bestellen da sind. Ja. Da kann man sich auch irgendwie auf Krampf hinsetzen, aber keine Ahnung, der Großteil des Ladens ist halt quasi schon die Küche. Mhm. Deswegen, da standen wir drin und habe ich nur von hinten irgendwo gehört, dass Jan meinte, oh nee, lass mal besser Döner machen. Und dann sofort umgedreht und abgehauen.
Nee, das war so, wir stehen da drin und du, Jan und ich stehen ganz hinten. Und Jan hat schon vorher gesagt, der Laden sieht ja super aus, wie er halt ist, so in seiner ironischen Art. Und ich auch so, ich weiß nicht, das sieht irgendwie nicht so cool aus. Und dann standen wir alle da drin und ich wollte dann so aus Höflichkeit nicht sagen, ey Jungs, ich gehe mir einen Döner ziehen. Ich dachte, ja komm, dann ist ja da so eine Pizza auf, wenn die jetzt nicht so nice aussieht. Und dann macht Jan irgendwann einfach so, ich hole mir einen Döner und geht einfach raus. Und Paul so, ich auch. Und ich so, ja, ich auch. Und dann sind wir da zu dritt rausgesteppt. Waren in einem Dönerladen, der war alright, also nicht schlecht, nicht gut, kann man auf jeden Fall machen.
Auch kein Shoutout.
Nö, für einen Shoutout reicht's nicht. Ich würde auf jeden Fall einen Shoutout geben, wenn er gut war, aber er war.
Nicht, immer dass die Leute denen dann noch die Tür reinrennen.
Der ganze Fernschussempfehlung. haben dann noch einen Döner gesnackt und sind dann ins Hotel und wie du sagst, dann haben wir richtig dick fett 2, 3 Stündchen gepokert. War sehr, sehr, sehr geil. Natürlich auch, wir haben ihn eben ein bisschen fertig gemacht. Jetzt hier GG an Felix, der hat das Ding easy geklappt, hat uns da ordentlich auseinandergeschraubt.
Keiner war so tief drin im
Poker. Ja, auch wenn wir dachten, dass er bei den World Championships ist, während er da, es war geil, Felix Legende, Mann, beste Grüße.
Der hat neue Pulslevel erreicht.
Alter, ich dachte wirklich, der kollabiert mir da gleich neben mir. Also, der war voll into it, aber ich lieb's. Also wir haben auch viel über das Thema Competitiveness an dem Wochenende geredet und in dem Game war Felix wirklich, der dachte, da geht's jetzt gerade um 3 Millionen Euro, so wie wir bei Minigolf, da kommen wir später zu. Und da können es eigentlich jetzt auch schon machen, weil wir haben nur gepokert an dem Abend, dann nochmal Shoutout an Luke, dann sind wir noch rübergegangen, waren entspannt duschen, natürlich zusammen, selbstverständlich. Okay, wir müssen so Jokes aufhören, wir sind ja hier ein bisschen, das checken die Leute nicht.
Einer hat die Brause festgehalten, der andere hat sich runtergestellt.
Der eine hat die Schlange gebändigt und der andere hat geduscht.
Wie so ein Carwash. Ja. Einmal so im Kreis drehen, eine Tür aufgelassen.
Dreh dich mal rum, Bro. Oh Gott, nee, wir müssen damit aufhören. Hilfe. Auf jeden Fall waren wir duschen und dann haben wir uns ins Bett gelegt. Ich habe dann Luke geschrieben, wenn du Bock hast, komm nochmal rüber, weil wir vorher wir haben schon über den Tag verteilt, über richtig viel geilen Scheiß geredet. Und dann haben wir gesagt, ey, lass nochmal abends irgendwie ein bisschen schnacken. Und dann kam Luke noch rüber und dann haben wir wirklich von, ich glaube, 0.30 Uhr bis 3.15 Uhr einfach gelabert. Aber das, das war so geil, Mann. Es war so geil. Es hat mir so Flashbacks gegeben an so richtig, richtig geile Klassenfahrten, Mann. Auf den Klassenfahrten.
Die größten Flashbacks an Klassenfahrten hat mir der Tisch im Nebenraum gegeben.
Ja.
Wo wir zu 6 drumherum saßen.
Ja.
Am Tag danach, kann ich jetzt auch schon sagen, haben wir noch Pizza bestellt. Mhm. Und dann saßen wir da alle mit den Pizzakartons, irgendwie 3 Leute auf dem Bett. Der Rest auch irgendwie alle drumherum. Das waren die Klassenfahrten.
Flashbacks. So geil. Und dann einfach bis 3 Uhr Spiele gespielt und so ein Scheiß. Es ist so gut. Auf jeden Fall ich lag auf meiner Bettseite, Paul auf seiner und Luke lag dann so quasi auf dem Boden, aber so zwischen uns, dass er easy zwischen uns hin und her gucken kann. Und haben wir da
ich
wirklich.
Ich habe nur die Augen gesehen.
Ja, es war so geil. Und seine Engelslocken hier. Dann haben wir bis 3 Uhr nachts haben wir da entspannt gelegen und haben über alles Mögliche geredet. Es war so cool. Es hat mir so Klassenfahrt-Vibes gegeben, Mann. Übertrieben geil. Nochmal, letzter Shoutout an Luke, hat er sich verdient, bester Mann. Und dann waren wir pennen. Sonntags dann Rinse and Repeat dasselbe, bisschen länger geschlafen, kurz beim Bäcker gewesen. Shoutout nochmal, der hat zu viele Shoutouts in der Woche hier. Aber Shoutout an so einen geilen Wegmann. Also ihr kennt das Gebäck, die meisten in Deutschland werden es kennen. So ein geiler Wegmann ist schon was richtig Nices, gerade am Morgen. Absolutes Gewinnerfrühstück. Haben uns das gezogen. Ja, haben wir da noch was gemacht vor Minigolf? Oder sind wir dann direkt zum Minigolf? Ich glaube, wir sind direkt zum Minigolf.
Nee, wir sind direkt. Also wir haben erstmal an unserem Tag vorher halt überlegt, okay, was können wir noch Cooles machen? Und
dazu ist der eigentliche Plan gewesen, dass ich wollte mit Luke golfen gehen, also so richtig golfen, weil...
Ja, das wollte ich gerade sagen.
Achso, sorry, mate. Dann erzähl ruhig.
Ja, ihr wolltet quasi auf so eine Driving Range gehen und wie man das halt kennt, so diese klassischen Abschläge. Ich habe das selbst auch noch nie gemacht, da hätte ich auch übel Bock drauf gehabt, aber so Minigolf war halt einfach praktikabler in der Gruppe und da konnte jeder mitmachen und deswegen haben wir uns dann dafür entschieden.
Geile Idee gewesen auch, ja.
Ja, hat er dann abends auch was rausgesucht, da auch in diesem Südpark, da wo alle geparkt hatten, deswegen hat das auch gut gepasst. Und ja, dann sind wir da hingedüst. Ihr mit der Bahn, ich bin mit Luke mit dem Auto mitgefahren. Mhm. Da haben wir uns dann getroffen und dann haben wir erstmal die kompetitivste Minigolf-Runde meines Lebens gespielt.
Bro. Also, man muss dazu sagen, für den Kontext. Paul und ich, definitiv schon mal wir zwei, wir sind halt so richtige Competitive-Schweine. Bro, gib mir irgendein Spiel. Es ist scheißegal, um was es geht. Und gib mir einmal den Satz, ich hab Bock, das richtig zu gewinnen. Dann sparkt bei mir ein Funke, dass ich werde um mein Leben sweaten, um dieses Spiel zu gewinnen. Egal, was es ist. Egal, ob es Papierflieger weitwerfen ist oder Minigolf oder was weiß ich. Ich bin dann voll im Modus und du bist genauso. Und das liebe ich, Mann. Ich liebe das über alles. Und Luke konnte quasi nur verlieren, weil er war quasi dann für uns so der Golfexperte, weil er halt recht regelmäßig golfen geht. Ist natürlich was ganz anderes als Minigolf, aber von der Technik.
Ja, aber da puttet man auch.
Genau, also Technik, so Ball, Technik Ballverständnis etc. Das sollte man drauf haben.
Der hat sich auch hingestellt wie Ronaldo zum Freistoß.
Ja, und hat auch Probeschläge und so gemacht. Digga, das war krass. Er hat so Probeschwünge gemacht, man. Er hat es so ernst genommen. Er wollte auf jeden Fall nicht verlieren. Kommen wir gleich zu. Es war so geil. So, und dann haben wir davor schon halt ein bisschen so getrashtalkt. Dann haben gesagt, ey, ich zieh das Ding. Und wir beide haben gesagt, ey, wir müssen unbedingt vor Luke finishen. Wir müssen das hinbekommen. So. Dann ging es los. Am Anfang alle relativ souverän das Ganze runtergespielt, bis dann so ein paar Abfuckerbahnen kamen. Da habe ich mich dann nicht ganz rausgeschossen, aber zu dem Zeitpunkt dann rausgeschossen mit 2 7er-Bahnen, die ich halt gefailt habe. Ansonsten habe ich auch nur 2er gemacht und 1 3er-Bahn, glaube ich, und noch ein paar 1er. Also richtig gut gespielt, außer die 2 Bahnen. Damit hatte ich mich dann leider so ein bisschen für den finalen Kampf rausgeschossen. Aber ey, zwischen dir und Luke war ja wirklich ein übelst intenses Battle. Ihr wart beide übelst konstant, auch bei den Abfuck-Bahnen habt ihr maximal 2 Schläge gebraucht. Und dann kamen, glaube ich, die letzten 5 Bahnen. Und hast du schon gesagt, jetzt kommt meine absolute Hassbahn. Also du hast es quasi schon angekündigt. Und dann kam genau diese Bahn. Das ist so, wenn ihr mal Minigolf spielen wart, das sind die Standardbahnen, ihr werdet das kennen. Das ist so ein, ich sag jetzt mal, so eine Plakette mit so einem kleinen Tor, mit so einem kleinen Loch auf so einer Erhöhung. Und du musst da durchspielen gerade und dann fällt der Ball unten runter. Und da ist dann nochmal das Zielloch sozusagen, wo du ihn dann nochmal reinputten kannst. Aber dieser erste Schlag bergauf muss halt vom Timing her ganz gut sein, weil die Bahnen ja auch immer meistens so ein bisschen ruckelig sind und sobald der irgendwie einen kleinen Schlag bekommt, driftet der direkt ab etc. Also es ist schon eine tricky Bahn. Und da hast du dann, glaube ich, 5 Schläge gebraucht und Luke hat es mit 2 geklärt oder mit 3.
Ja, mit 3. Ich hab 3. Das Ding auf.
Ja, und dann warst du knapp hinter, das wussten wir, weil wir haben nicht gezählt, aber wir wussten es ungefähr. Und Luke total konstant, nächste Bahn konstant. Und dann kamen wir irgendwann zur letzten Bahn. Und Luke musste quasi, wir haben ja vorher gesagt, wenn er den jetzt macht, das war eine Hole-in-One-Bahn. Es ging einfach nur darum, ein gerader Schlag auf so eine Erhöhung und oben war so ein riesiges Loch. So. Das heißt, du musstest wirklich einfach nur gerade spielen mit einem einigermaßen guten Timing. Das Erste, was passiert, Luke schlägt, der Ball rollt quasi das Ding hoch und springt über das Zielloch. Und wenn ihr Minigolf kennt, ihr kriegt halt einen Negativpunkt noch aufgeschrieben, wenn der Ball außerhalb von der Bahn... Genau, also nochmal ein Minuspunkt sozusagen. Das heißt, da war er schon bei 2 und da hast du richtig gesehen, er wurde nervös, weil er konnte nur verlieren und er wollte das unbedingt gewinnen, hat das auch vorher 30 Mal betont gehabt. Und der nächste Ball, komplett versemmelt, nach rechts irgendwie vorbei, der nächste Ball nochmal komplett versemmelt und dann mit dem 5. hat er das Ding weggemacht. Und mit wie viel, hast du auch mit 2 hast du es, ne?
Ich hätte ja sehr gerne eine 1 gemacht.
Ja.
Aber es ist es am Ende eine 2 geworden, weil ich den ersten auch, ich glaube, links daneben geschlagen habe. Alter, ich hatte auch den Druck meines Lebens. Also ich hab Tobi schon vor meinem Schlag gesagt, das fühlt sich hier gerade an, wie später dann im Stadion Bremen zu schauen und so richtig dieses Kribbeln im Bauch zu haben.
Das ist so geil.
Und es war total crazy. Dann steht man an der letzten Bahn, alle gucken einem zu. Mhm. Und dann ist meiner mit dem 2. dann reingegangen.
Ja.
Luca mit dem 5, deswegen habe ich nochmal 3 Punkte aufgeholt an der letzten Bahn, die man eigentlich hätte mit 1 finishen können. Die hätte Luke wahrscheinlich an allen anderen Bahnen auch mit einer 1
gefinisht. Lass Luke das 10-mal spielen, er macht 9-mal Hole-in-One und da in diesem einen Moment verkackt er den ersten und wird dadurch so nervös, dass er insgesamt 5 macht. Das ist so krass, ja.
Ja, ist wirklich so. Und der hat am Ende, ich sehe ja hier gerade noch die Zahlen, von 18 Bahnen hat er nur 5 nicht mit einer 2 gespielt. Das
ist krass, ne?
Das ist krass. Das ist echt crazy.
Ja, und ich habe da zum Beispiel auch einen 1er gemacht. Ich habe am Ende, kann man ja sagen, dann finales Ergebnis, ich bin quasi Dritter geworden mit 46 Punkten und du und Luke, um halt das Ding zu beenden, hab dann unentschieden gefinisht mit jeweils 42 Punkten, was so ein bisschen antiklimaktisch war, weil ihr beide so sehr gewinnen wolltet, dass euch der geteilte erste Platz nichts wert war, aber es war todesfunny. Und ja, dann wart ihr mit
2. Aber ich hatte deutlich mehr Hole-in-Ones. Alle hatten auch ein Hole-in-One. Nur eben, wie genannter Luke, hatte kein einziges Mal in einem gefinisht. Deswegen sehe ich mich da schon als rechtmäßiger Gewinner.
Ganz ehrlich, also das hat man auch schon gesehen. Also ich würde sagen, Luke muss schon noch ein bisschen mehr üben gehen, um da mit uns mithalten zu können oder mit dir mithalten zu können. Ich meine, war ja vielleicht nicht das letzte Mal, Luke. Also noch das eine oder andere Date auf dem Golfplatz verbringen, dann wird das mit Sicherheit was. Und dann kannst du vielleicht auch nächstes Mal den lieben Paul schlagen. Beste Grüße.
So sieht's aus. Das war unglaublich geil. Ich habe noch nie so ein Minigolf-Match gespielt.
Ja.
Also, mit 42 zu finishen, ich weiß nicht, wie viele von euch da draußen auch Minigolf mal
öfter
spielen oder so. 42 ist echt hart.
Bro, also ich glaube nicht, dass ich schon mal eine bessere Runde gespielt habe. Ich hatte 46, ich war so zufrieden damit. Ich hatte 4 Hole in One.
46 war insane
gut. Ja, ich war da übel zufrieden mit, Mann. Ich glaube, danach kam dann Felix mit 52 und Jan mit 56 oder so. Oder?
Ja.
Ungefähr. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, also wir haben nicht schlecht gespielt. Also gerade die 5 waren echt gut. Und dann ihr zwei komplett Banane mit 42, 46 von mir auch nicht schlecht. Das war echt geil. Also wirklich, wie du sagst, das war die most competitive Minigolf-Runde, die ich jemals gespielt habe. Aber ich habe es von vorne bis hinten enjoyed. Und wenn ihr euch jetzt denkt, Tobi, Paul, das klingt ja wirklich nach dem perfekten Wochenende. Wie kann dieses Wochenende noch scheiße werden? Dann kommen wir jetzt zum letzten Spiel.
Nee, wir kommen erst
genau,
noch nicht zum Spiel.
Genau. Fang mal an, wie das dann weiterging.
Ja, wir sind dann vom Minigolf erstmal wieder zurückgefahren und ich habe mir schon so insgeheim die ganze Zeit gedacht, fremdes Stadion und so, man kennt die Anfahrtswege nicht, man weiß nicht, wo man parken kann und so. Das sind mir zu viele Unbekannten, dass wir eigentlich so früh los müssten wie möglich. Und so sind wir ja eigentlich auch beide drauf. Problem war aber, dass wir ja eben nur kurz was beim Bäcker geholt hatten und dann irgendwie um 15 Uhr vom Minigolf zurückgefahren sind. Und wir hatten halt übel Hunger.
Ja, ich glaube, wir haben bei Minigolf gefühlt 1500 Kalorien verbrannt, weil jeder so gesweatet hat und das so ernst genommen hat.
Ja, oder so halt, ne? Und dann hat halt irgendjemand, ich glaube, Claudio war es, hat dann gesagt, okay, wir gehen ins Brauhaus. Und dann habe ich mir so gedacht, oh, Alter, das könnte zeitlich echt eng werden, aber ich hatte so Hunger.
Ja.
Ich hatte keinen Bock, irgendwie einen Einwand zu geben.
Und wir waren voll foodgesteuert, Mann. Ich auch. Wir haben noch auf dem Heimweg oder auf dem Weg zum Auto haben wir beide noch gesagt, ey, lass auf jeden Fall, das ist ganz wichtig, früh genug da sein. Und dann war man aber so, man hatte einfach Hunger, man dachte so, ja komm, lass noch einmal, weil es auch geil ist, in so einer schönen großen Gruppe in so ein Brauhaus zu gehen, lass noch was essen gehen. Ja,
ja, und dann haben wir da alles schön hier so klassisch Schnitzel und so weiter gegessen. Mhm. Ungefähr bis 16 Uhr, würde ich sagen.
Ja, haut hin.
Ja, da sind wir dann raus, haben uns aufgeteilt. Ich bin mit Luke wieder gefahren in seinem Mini. Dann du warst mit
Claudio, Felix und Beni waren bei mir drin, ja.
Genau, du warst mit denen unterwegs und Jan und Raffi sind zu zweit gefahren.
Man muss dazu sagen, direkt für den Kontext, wie du sagst, 16 Uhr sind wir da raus, da waren wir so um 16.10 Uhr an den Autos und das Navi hat 32 Minuten angezeigt. Also wir haben am Parkplatz so eine knapp bisschen weniger als eine Stunde vorm Spiel gewesen, was ja in Ordnung ist. Wir wollten eigentlich noch früher da sein, aber es wäre okay gewesen.
Ja, ich habe auch gedacht, okay, es wird eng, weil Luke hat das auch so auf die leichte Schulter genommen. Ja, hier, ich kenne das von Köln, dann geht das da, wirst du da eingewiesen und dann hast du sofort einen Parkplatz. Da habe ich mir schon gedacht, ja, schön, das ist schön, dass das in Köln so ist, aber ich glaube, das wird hier ganz lustig. Nix, ja, und ich habe nämlich schon den Stau und so weiter auf der Autobahn gesehen. Und ja, wir sind dann losgefahren. Ich habe auch Luke wirklich, ich habe wirklich Druck gemacht, also dass wir dann wirklich auch schnell genug loskommen. Deswegen waren wir auch ja ein gutes Stück vor den anderen beiden Autos.
Und es war gar nicht so viel, Mann. Es war laut Navi, als wir uns einmal geschrieben hatten, waren es 3 Minuten, Mann. 3 Minuten.
Ja, aber das Navi war auch komplett durcheinander.
Ja, das also, ist okay, fair.
Durch den Stau ist ja teilweise gar keiner mehr am Ende vor- und zurückgefahren. Also wir sind dann, ich weiß nicht mehr, welche Autobahn das war, auf jeden Fall sind wir Richtung Gladbach dann gefahren. Mhm. Und ab der Abfahrt von der Autobahn war es einfach nur noch, das war nicht mal mehr stocken, das war einfach nur noch Motor aus, Motor an, ja, gefühlt. Und ja, wir sind da noch irgendwie so ein bisschen durchgerobbt.
Ich glaube, ihr habt einfach, also für den Kontext, es war einfach, wie du sagst, wir standen irgendwann einfach. Und dann hat das Navi angezeigt, wir wären um dann von, also ursprünglich war 16.32 Uhr am Stadion oder am Parkplatz, das ist dann irgendwann hochgesprungen auf 17.05 Uhr. Ja? Dachte ich schon so, oh, ist Hardcore-Scheiße, aber ihr seid, glaube ich, vor diese eine Welle gekommen, in der wir dann voll drin gestanden haben. Diese eine Stehwelle, wo du nirgendwo mehr hingekommen bist, weil alle Parkplätze zu waren und die Leute irgendwie ganz komisch geleitet haben.
Genau. Und wir sind da irgendwie noch so ein bisschen durchgerutscht, obwohl schon alle Parkplätze voll waren, wurden wir dann auf so einen Gehweg geleitet und da war es auch schon 17.20 Uhr oder so. Und ich habe, Luke, als ich die freien Plätze hinten gesehen habe und schon gesehen habe, okay, die Autos biegen so links und rechts rein, habe ich gesagt, okay, Auto abstellen und rennen. Dann haben wir das Auto hingestellt und sind wirklich die letzten 10 Minuten zum Stadion einfach nur gerannt. Dann hat Luke gesagt, okay, komm, lass jetzt einfach bei Nord reingehen. Dann hat unser Ticket da nicht funktioniert. Dann sind wir nochmal ums Stadion rum, zu Ost gelaufen. Direkt Ticket ran, reingerannt. Und ich glaube, wir waren 2 Minuten nach Anstoß drin. Deswegen habe ich auch den einzigen Torschuss von Bremen in der ersten Halbzeit verpasst. Und ja, dann haben wir es ins Stadion geschafft und waren dann um 17.35 Uhr, lass es gewesen sein, auf unseren Plätzen und saßen da auch einige Zeit alleine.
Ja, aber jetzt kommen wir zum richtig spaßigen Teil. Das, ich meine, ganz ehrlich, Alter, 5 Minuten zu spät ist scheiße, weil das für mich das mit am coolsten am Stadion ist, mindestens, das ist wirklich das absolute Minimum, eine halbe Stunde früher drin sein, damit man noch das Aufwärmen so ein bisschen sehen kann, damit man die Hymnen mitbekommt, die Stadionatmosphäre aufsaugen kann, sich vielleicht noch ein Kühlgetränk holen kann, was auch immer. Aber das ist wirklich das absolute Minimum. Ich finde es persönlich am allergeilsten, wenn du wirklich eine Stunde vom Stadion, vom Anpfiff im Stadion bist. Das ist einfach am allergeilsten. Dann kannst du das entspannt machen, kannst auf deinen Plätzen so ein bisschen chillen, dich über das Spiel unterhalten, über das Aufwärmen, whatever. So, und du hast gerade schon gesagt, ihr seid dann nochmal in diese eine Welle reingekommen und relativ nah am Stadion platziert worden mit dem Parkplatz. Wir standen,
das stimmt auch, ja,
3 Minuten laut Navi hinter euch und dann wurde bei uns ging gar nichts mehr. Wir standen dann in so einer Unterführung und haben gesehen, vorne war dann ein Parkleitsystem, aber die haben keine Leute mehr durchgelassen. Also wir standen da wirklich, wir sind 15 Meter in nicht übertrieben 20, 30 Minuten gefahren. Also wir sind nicht vorangekommen. Und dann haben die irgendwann angefangen, weil keine Ahnung, was da los war. Ich will mich da jetzt nicht drüber aufregen, so. Aber
machst du gerade?
Ja, werde ich auch. Die haben dann irgendwann angefangen, die Leute einfach random in die Walachei zu lotsen und auf irgendwelchen Waldwegen zu parken, weil die total überfordert waren. Auf jeden Fall wurden wir dann knappe 5 Kilometer vom Stadion weggeparkt. Und da war es schon, da haben wir schon das Spiel im Auto geschaut. Also ich habe schon im Auto mein Handy angemacht und habe das vorne in diese Halterung reingemacht und wir haben da das Spiel geguckt. Und als dann das Spiel angefangen hat zu laufen, hat bei mir komplett die Stimmung gekippt. Ich war unansprechbar. Also ich kann auch ehrlich sagen, ich glaube, ich war lange nicht mehr in meinem Leben so traurig, wütend und abgefuckt zugleich. Ich wollte mit keinem mehr reden. Ich habe mich über nichts mehr gefreut. Hat nichts mehr irgendwie positiv glücklich gemacht, was auch immer. Ich war so abgefuckt, weil ich einfach in diesem scheiß Stadion drin sein wollte und mich das so genervt hat. Und wie gesagt, es war unsere Schuld. Letzten Endes hättest du auch noch früher da sein können oder bei einem fremden Stadion einfach auf Nummer sicher gehen. Also ich blame da auch gar keine anderen Leute oder Personen oder sonst was. Es war letzten Endes einfach unsere Schuld der Gruppe, dass wir das schlecht geplant haben. Auf jeden Fall parken wir dann irgendwo am Arsch der Welt und waren dann so um 17.45 Uhr, haben wir dann da gestanden, haben auf Google Maps geguckt und Google Maps hat 48 Minuten Fußweg zum Stadion angesagt. Und wir dachten, das kann jetzt nicht sein. Und dann haben Jan, Felix und ich haben gesagt, ja, also wir werden definitiv schnell gehen. Und Raffi, Beni und Claudia haben gesagt, einen Haufen Scheiß machen wir. Wir werden ganz langsam gehen, dann verpassen wir lieber ein bisschen was. Ich habe das gar nicht eingesehen. Ich wollte, selbst wenn ich noch eine Minute von der ersten Halbzeit gesehen hätte, was ich auch lustigerweise getan habe, kommen wir gleich zu, wäre es mir wert gewesen. Ja, und wir sind dann da wirklich im halben Sprint zum Stadion. Ich kam da an, getrieft wie Sau, warm gehabt wie Sau. Und war dann wirklich in der ich glaube, 42. Minute oder so waren wir auf unseren Plätzen.
Ja, war ungefähr 41. 42.
Ja. Bro, also wirklich, ich war noch nie in meinem Leben in einem Stadion zu spät. Und ich habe schon viele Fußballspiele in meinem Leben gesehen. Aber ich meine, da zu spät zu sein, ist auch wirklich schweinedämlich. Also das darf einfach nicht passieren, Mann. Und wir haben es eben gesagt, das war halt ein 10 von 10 Wochenende. Es kann nicht besser sein. Und dann versauen wir uns es war ja trotzdem ein hammergeiles Wochenende. Aber damit noch diese kleine Kirsche aufgesetzt worden wäre, hätten wir einfach pünktlich sein müssen. Und ja, ich habe dann quasi nichts von der ersten Halbzeit groß gesehen. Ich habe dann im Auto auf dem Handy gesehen, wie Klein jetzt den ersten vorlegt. Ich habe das Friedel-Eigentor gesehen. Ich wusste nicht, dass es ein Friedel-Eigentor ist. Ich dachte, Kleins hätte das Tor gemacht. Ich habe wirklich nicht mal einen Mundwinkel verzogen. Claudio und Felix haben dann so versucht, mich aufzubauen. So, hey, das war Kleindienst, geil, geil, geil. Ich habe mich 0,0 gefreut. 0,0. Ich war so sauer. Es war mir nichts wert, weil ich in diesem Stadion sein wollte. Das ist wirklich unglaublich, Mann.
Ja, wir saßen da zu zweit und ich habe zu Luke locker 5-6 Mal gesagt, Alter, die sind immer noch nicht da. Immer noch nicht da, weil sie sind halt irgendwie davon ausgegangen, okay, die haben da jetzt irgendwie noch Kapazitäten, die halt für den Notfall werden. Ja. Und alle rollen halt irgendwie dann so weiter. Aber scheinbar war auch die Stelle, wo wir dann geparkt haben, irgendwann voll.
Genau, die haben gerade, du hast ja gesagt, ihr seid geradeaus rechts durchgefahren. Das wurde dann bei uns gesperrt. Und dann haben die angefangen, was da alles gestanden hat, über diese eine Spur zurückzulenken. Also es waren ja quasi 3 Spuren hin, eine zurück. Und die haben dann versucht, diesen kompletten Verkehr, wir waren zum Glück relativ weit vorne, lustigerweise, da waren ja tausende Autos, auf einmal guckt Claudio so nach rechts, da steht Raffi mit seinem Auto direkt neben uns. Also es war übelst random, die waren direkt neben uns und dann haben wir über Fenster runter kurz geschnackt, haben gesagt, ich lass dich kurz rein, dann fahre ich dir hinterher, dass wir irgendwo gleich parken. Und sind dann darüber dann zurückgefahren, am Arsch der Welt geparkt, ja.
Diesen Moment hatten wir Freitag auch, ich hatte ja gesagt, dass wir da geguckt hatten, was wir noch machen können. Dann hatten Jan und ich gesagt, okay, lass mal einfach eine Runde spazieren gehen, sind dann mit der S-Bahn zu diesem genannten Südpark gefahren, steigen da aus und ich bin so mit Jan im Gespräch und dann sagt er so, guck mal da. Und dann stehen wir plötzlich vor Raffi und Felix. Ich habe keine Ahnung, wo die plötzlich herkamen. Das war nicht abgesprochen. Wir wussten nicht, dass die da herkommen oder da parken wollen. Wir waren da einfach zufällig und dann kamen die uns entgegen. Ähnliches so Level, glaube ich.
So geil. Das ist auch so todesrandom, Mann. Krank. Naja, gut, ich würde sagen, wir kommen jetzt mal so ein bisschen zum Spiel und zu dem, ist jetzt für dich nicht wirklich positiv, aber ich kann direkt sagen,
nee, Tim, gar nicht. Tim, was war daran positiv?
Ja, Tim war an dem Wochenende der Lieferdienst, Paul.
Ja, das kann man so sagen. Also Tim Kleindienst war auf jeden Fall der beste Spieler auf dem Platz. Erste Halbzeit. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich jetzt wie du noch zu spät gekommen wäre, wenn das auch noch die Situation im Auto hätte mich auch noch 10 von 10 abgefuckt. Wäre ich dann reingekommen, hätte gesehen, es steht 3-0 und wäre dann weiser in der zweiten Halbzeit noch vom Platz geflogen. Ich glaube, ich wäre wirklich, nachdem ich später dann runtergegangen bin, nicht mehr hochgekommen.
Pass auf,
habe ich ein bisschen vorweggenommen, aber erste Halbzeit war bodenlos, wir waren ja gerade drin, dann kam 1-0, 2-0 und ich war nach 15 Minuten, habe ich Luke gefragt, was machen wir eigentlich hier? Hätten wir nicht auch im Stau stehen können. 3-0 war, glaube ich, auch noch vor der Pause, ne?
Genau, das habe ich noch gesehen. Also 1 und 2-0 habe ich nur auf dem Handy gesehen und 3-0 war so knappe Minute, nachdem wir im Stadion angekommen sind. Das war der sehr schöne Steckpass von Tim Kleindienst auf Franck Honorat, der ihn dann auch sehr eiskalt wegmacht. Weil, ihr müsst euch vorstellen, also für Paul war es dann gerade das 3-0, war symbolisch für diesen Spieltag, weiß er noch mehr, aber dieses 3-0, er sitzt quasi im Sandwich zwischen mir und Luke. Luke ist Honorarbesitzer, ich bin Kleindienstbesitzer. Das Tor fällt und wir stehen beide auf, Paul bleibt sitzen, freuen uns einen Keks, geben uns die Hand, umarmen uns halb, keine Ahnung was, sind voll gehypt und freuen uns und Paul einfach nur zwischen und denkt sich, was mache ich hier, ich will heim, ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße.
Ich hatte auch wirklich keinen Bock mehr, weil es war ja, ich komme ja voll damit klar, wenn Bremen auch mal 3-0 hinten liegt zur Halbzeit.
Lass da mal drauf eingehen, ich will auf diese erste Halbzeit eingehen, weil ich habe die sowieso nur am Handy gesehen und du kannst gerne mal so ein bisschen berichten, was da überhaupt abgegangen ist.
Ja, was ging ab? Also bei Bremen ging erstmal gar nichts ab. Rein spielerisch. Es gibt immer wieder so Spiele, wo es dann in Phasen einfach spielerisch nicht läuft. Dann hat man hier wieder einen Fehlpass, da wieder einen Fehlpass und man kommt nicht so richtig zu Offensivaktionen. Aber auch in der Defensive ging gar nichts. Besonders hervorzuheben, Lühn, der unglaublich schlecht war. Jinma war unglaublich schlecht in dem Spiel. Bittencourt war wirklich nicht gut. Und die haben sich dann alle dazu vereint, dass auch defensiv gar nichts ging. Also gefühlt jeder Angriff war gefährlich. Ich glaube, die Schussstatistik ist komischerweise sogar am Ende sogar richtig stark pro Bremen ausgegangen, obwohl in der ersten Halbzeit nur Gladbach gespielt hat. Aber ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, wem ich da zuschaue, weil ich keine Ahnung, ich hatte mir so viel erwartet. Gladbach war wirklich stark.
Findest du?
Ich fand Gladbach, also, was heißt wirklich stark, extrem präsent. Und das hat halt...
Ja, gehe ich mit.
Und das hat halt die Unsicherheit immer größer gemacht bei Bremen. Und deswegen ist in der ersten Halbzeit sind die auch gar nicht mehr reingekommen. Das hat gar nicht mehr funktioniert. Ein Kleindienst, ganz vorne weg. Ich meine, der zeigt ja rein körperlich schon die meiste Präsenz. Aber
so gut,
dass da auch jedes Ding weggemacht wurde, ist halt dann einfach der Key gewesen, dass man Bremen auch hat gar nicht mehr ins Spiel kommen lassen. Übrigens sind die Torschüsse ausgeglichen.
Ja, ich habe es auch gerade gesehen. Also, ist das einfach meine Kleindienstbrille oder ist das gerade auch der absolute Neuner für die Nationalelf? Weil, warum nicht? Er macht das so geil. Ja, pass auf, mich interessiert das. Also klar, Kai Havertz zum Beispiel ist halt ein ganz anderer Player-Type, aber ich finde, Tim Kleindienst spielt eine fast 10 von 10 Saison. Du hast mit Tim Kleindienst eigentlich alles. Der ist im Interplay gut, also im Zusammenspiel mit Mitspielern. Der ist vielleicht der beste Pressing-Stürmer in der Bundesliga, kann man fast sagen. Also der presst unglaublich gut und hat auch, glaube ich, immer noch die meisten intensiven Läufe. Also der presst auch viel und auch unglaublich gut, läuft situativ gut an. Ist auch gerne mal so ein bisschen dreckig, also holt sich mal einen Foul mit, haut in jede Aktion den Körper rein, ist total präsent und ich finde einfach so beeindruckend geil, wie Tim Klein sich spielt. Ich fand den letztes Jahr schon bei Heidenheim gut, vor 2 Jahren bei Heidenheim müssen wir nicht drüber reden, wo der die zweite Liga kaputt geschossen hat, aber jetzt auch bei Gladbach, also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass da Thomas Tranchara vorne drin steht, dann wäre Gladbach gerade, wo Hoffenheim ist, im Abstiegskampf.
Ja, definitiv. Ich fand ihn auch sehr, sehr beeindruckend. Die Spiele davor hatte ich oft auch das Gefühl, okay, die Kickbase-Punkte kommen dann so ein bisschen auch darüber, dass er dann aus Situationen, die eigentlich, wo Gladbach kein besonders gutes Spiel macht, ich weiß noch, das eine Spiel, was wir geschaut haben, wo Stöger auf Kleindienst, dann kommen da halt irgendwie noch geile Punkte bei rum, aber ja, am Ende waren sie kollektiv schlecht und auch Kleindienst einigermaßen unauffällig. Mhm. Aber besonders das Spiel, weil ich das jetzt eben halt live im Stadion auch über die ganze Zeit gesehen habe, sehr, sehr, sehr impressive. Ob er jetzt, ja, in der Nationalmannschaft ist es übel formationsabhängig und so weiter. Ich sehe den Kai Havertz deutlich, deutlich lieber vorne drin. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass ein Undav noch ganz vorne drin cooler ist. Aber ja, hat definitiv seine Berechtigung, dabei zu sein. Also das hat er auf jeden Fall unterstrichen, besonders mit dem Spiel.
Ja, ich glaube, bei mir spielt auch so ein bisschen dieser Neuner-Fokus mit rein. Ich mag es halt wirklich, einen klaren Neuner in der Nazio zu haben. Ich habe auch immer Befürworter dafür, dass Füllkrug spielen muss in den letzten Jahren. Ich meine, wer den Podcast hört oder mich auf YouTube verfolgt, der weiß das. Ich mag das einfach, so ein Zielspieler-Neuner vorne drin zu haben. Ich weiß nicht, Kleindienst ist irgendwie, das, was er spielt, passt gar nicht zu seiner Statur, aber er spielt es unglaublich geil. Und das nochmal hier sehr, sehr, sehr positiv rauszuheben. Warum ich eben gesagt habe, findest du bei Gladbach wirklich so gut? Ich fand Gladbach, wie du sagst, waren seit langem mal wieder physisch sehr präsent. Genau, das wäre genau mein Call gewesen, Bro. Ich hätte gesagt, die waren für mich physisch präsent, was für Gladbach sehr utopisch ist. Und das hat, glaube ich, Bremen gerade in Halbzeit 1 so ein bisschen eingeschüchtert oder erdrückt, dass sie halt nicht gecheckt haben, was geht denn hier ab? Die können plötzlich pressen und sind gut in den Zweikämpfen. Was passiert hier?
Ja, aber das lag auch mehr an Bremen, muss ich ehrlich sagen.
Okay, krass.
Da sind nicht umsonst zur Halbzeit 2 von 3 Innenverteidigern ausgewechselt worden. Also da kam auch einfach die Zweikampfhärte nicht vom Gegner.
Mhm, okay,
Bremen hat dafür gesorgt, dass Gladbach extrem gut aussieht.
Und das muss man erstmal schaffen, weil Gladbach schafft das normalerweise selber nicht. Siehe Pokalspiel gegen Frankfurt, in Unterzahl da aussehen wie eine Kreisliga-Mannschaft, ist bodenlos. Ja, und halt Effizienz pur. Ich meine, da müssen wir nicht drüber reden. Also wer in dem Spiel 4 Tore macht, wenn man das Spiel gesehen hat, klar, Halbzeit 1 war Gladbach besser, aber auch nicht, dass sie die erdrückt haben oder konstant krasse Chancen rausgespielt haben, aber die waren einfach unglaublich effizient. Natürlich, wie du auch schon gesagt hast, ein überragend aufgelegter Tim Kleindienst im wahrsten Sinne des Wortes. Ist halt einfach dann...
Nora war auch sehr stark, den darf man nicht vergessen.
Auch die Tiefenläufe von Nora sind so geil. Der hat ein Endtempo, Mann, das ist krank. Also wenn du den in die Schnittstelle gesteckt bekommst, der ist so gut da drin, auf den Torwart zuzulaufen. Und jetzt komischerweise macht er das Ding dann auch eiskalt weg, was eigentlich nicht zu Nora passt. Also sein Abschluss ist noch sehr gewöhnungsbedürftig. Ja, wer für mich sehr schwach war Robin Hack, aber ich meine, wenn wir auf das Thema Stöger zu sprechen kommen, ich glaube, Gary wird Hack da nicht mehr rausnehmen. Ich glaube, der sieht einfach dieses Battle zwischen Player und Stöger und Hack hat da irgendwie so ein bisschen Freifahrtschein, aber ich habe mich sehr auf Robin Hack dieses Jahr gefreut und ich muss sagen, bisher gefällt er mir ehrlicherweise noch gar nicht. Also der hat so ein bisschen das Syndrom von wegen, ich will mich dann auch beweisen, hat ganz, ganz häufig in dem Spiel auf der linken Halbraumseite am 16er den Ball bekommen, ist nach außen gecuttet oder sozusagen in den Rückraum gecuttet und statt dann die Flanke zu wählen oder den passenden Rückraum oder so, ist er immer auf Abschlüsse gegangen, die einfach situativ super schlecht gewählt waren. Also seine Entscheidungsfindung gefällt mir gar nicht. Letztes Jahr war er eher so ein bisschen der Abschlussspieler vorne drin, so ein bisschen, na gut, ich habe jetzt keinen wirklichen Vergleich dafür. Das, was Keke Topp jetzt in dem Spiel auch gemacht hat nach Einwechslung.
Oh ja.
Das hat Hack letztes Jahr verdammt gut gemacht. Kommen wir auch noch gleich zu, können wir gerne über Bremen auch noch reden. Aber in dem Spiel, ich fand Hack generell in den letzten Wochen nicht wirklich überzeugend. Aber ja, was ändert es an der Stöger-Situation, Paul? Ich glaube nicht wirklich viel.
Nicht wirklich viel. Was ändern könnte, ist erstmal die Diagnose, auf die ich bei Player noch warte. Der hat sich schon an Muskel gegriffen. Mhm. Da warte ich erstmal noch ab, was da so los ist. Bei mir ist mit Lukeba, Weiser, Gnabry und Stöger einfach ein bisschen zu viel los, dass ich Stöger diese Woche abgeben könnte.
Ist aber trotzdem krass, dass du trotzdem 1000 Punkte gemacht hast, um so ein bisschen auf
Feedback zu kommen. Ja, das ist das Verrückte. Das ist
absurd.
Ja. Das ist völlig verrückt. Zu Bremen noch, die einzigen Lichtblicke, kann man ja auch ein bisschen auf die zweite Halbzeit einfach eingehen. Köhn hatte gute Momente, ist dann aber auch hart untergetaucht. Ich fand Duxch eigentlich gut. Ich fand Top nach Einwechslung natürlich gut. Hat noch zwei Abschlüsse gehabt. Da hätte auch safe noch einer reingehen können, weil ich glaube, der eine an die Latte war auch von Chanchara noch leicht abgefälscht. Der hätte auch richtig gut einschlagen können. Friedel fand ich richtig gut und Romano Schmid. Das waren, glaube ich, die einzigen, die man irgendwie hervorheben kann.
Ja.
Ansonsten war das rein wegen der ersten Hälfte schon bodenlos. Also da hat sich jetzt keiner in der zweiten Halbzeit noch so richtig ins Rampenlicht gespielt. Und ja, kurz zu der Weiser-Gelben noch, ich fand schon die Gelbe in der ersten Halbzeit überzogen wegen Meckerns, irgendwie in der 10. Minute oder so. Also ich weiß nicht, was er gesagt hat, ist natürlich immer davon abhängig, aber man muss als Schiedsrichter auch ein bisschen immer, ja, so ein bisschen Gespür dafür haben, dass das halt für die Spieler und für alle halt um viel geht und da so früh für Meckern gelbe Karten zu verteilen, finde ich hart. Mhm. Und auch die gelbe Karte dann gegen Reiz war, man kann die geben, aber dadurch, dass der wirklich kein einziges Foul in dem gesamten Spiel hatte, war das schon wirklich tough, dass er da mit Gelb-Rot runterfliegt. Ich wollte es in der ersten Hälfte nicht sagen, dass noch perfekt zu dem Spiel passen würde, wenn Weiser noch mit Gelb-Rot runterfliegt, aber als er in die Tasche gegriffen hatte, bin ich schon aufgestanden und habe mir
erstmal Bier geholt. Ich wollte gerade sagen, da muss nochmal Storytime ausgepackt worden. Das war mit einer der lustigsten Momente an diesem Wochenende.
Ja, ich hatte gar keinen Bock mehr,
Alter. Genau, Paul war eh schon verständlicherweise komplett angefressen, logischerweise. Und dann sehen wir halt, das war auch auf unserer Seite, also wir saßen schon fast zentral, aber war trotzdem noch so leicht linkslastig und wir haben dann den Gladbacher 16er in dem Fall halt perfekt gesehen und Weiser rennt da halt in Reiz rein. Ich finde auch, das kann man geben und ist für mich auch keine Fehlentscheidung. Ist trotzdem natürlich hart, wie den Umständen entsprechend, aber es kann man geben. Aber Paul sieht das und ich habe direkt gecheckt, das ist Weiser. Und dann mache ich direkt zu Paul, Bro, das könnte eng werden, weil ich direkt gedacht habe, okay, das ist halt normal so eine klassische Gelb-Rot-Situation. Dann läuft der Schiri hin, zückt zuerst nichts und greift dann in seine Tasche und wirklich innerhalb von einer Millisekunde, eine Mikrosekunde, guckt mich Paul an, aber wirklich so, der Kopf ist in Lichtgeschwindigkeit nach rechts geboomt, mir in die Augen geguckt und gesagt, der hat schon, also wirklich getriple-timed, aber halt total klar gesagt, der hat schon gelb. Nee, was hast du gesagt? Der hat schon gelb? Ich brauche ein Bier.
Der hat schon gelb. Ja.
Du hast gesagt, das ist doch Weiser, der hat schon gelb, ich hol mir ein Bier. Aber wirklich innerhalb von so einer Sekunde hast du das gesagt, bist aufgestanden und warst schon auf dem Weg nach unten. Und ich wollte natürlich nicht lachen, weil es mir voll leid getan hat. Du bist ja nicht so, dass du dann wie so ein mürrisches Kind da sitzt.
Sondern
du kannst
echt nicht.
Du kannst auch
das darüber lachen. Ja, sowieso schon.
Ja, deswegen, du kannst ja auch darüber lachen. Dann kamst du zurück und ich fand das einfach so geil. Also hier jetzt, wir wollen keinen hier zum Alkohol anstiften, ne? Don't do drugs, kids, aber es war halt einfach saulustig, wirklich, es war unglaublich.
Ich wollte irgendwas machen und nur weg. Also
ja, ich weiß.
Ich trinke gefühlt einmal im Monat, wenn überhaupt, mal Alkohol. Also ja. Das ist nicht hier falsch
erschienen. Ja, Bro, also wir haben zwei Leute, die gar nichts trinken und du, der wirklich gefühlt einmal im Schaltjahr was trinkt. Also wenn wir hier keine Anti-Drugs-Dings fahren, dann weiß ich auch nicht, Mann.
Das hat mich so gottlos abgefuckt.
Verständlich, Mann.
Das Stöger-Tor war ja noch davor. Mhm. Da hab ich irgendwann auf die Leinwand geschaut, hab so Stöger gesehen. Ich habe das gar nicht mitbekommen, dass er überhaupt das Tor geschossen hat, aber mir war an dem Tag auch alles egal. Dann hat Duxch schon eine Vorlage gemacht. Da gehe ich dann mit 250 Punkten mit drei Spielern raus, was ja eigentlich
obwohl, okay. Es ist alright.
200 Punkten.
Okay, ja, dann
geh ich da raus.
Ist okay.
Ja, das Problem ist halt jetzt, Zum einen, ich habe Stöger, die Situation kennt jeder. Ich habe Gnabry im Team, ich musste Lokeba verkaufen und ich habe einen gelb-rot gesperrten Weiser.
Das ist wirklich hart.
Hab aber trotzdem 1002 Punkte gemacht.
Das ist halt völlig freaky, Bro. Also, dass du mit 3 Nullern und einem minus 50er noch 1000 Punkte gemacht hast, ist insanely good.
Ja, aber und mir ist halt bewusst, dass, also bei dem Spieler kann man definitiv von Glück sprechen, dass ich ja, da irgendwie auf 1000 komme. Aber ich weiß, dass das nicht die nächsten Spieltage so sein wird.
Ja.
Also es muss jetzt was passieren. Und ich bin auch schon dran, sag ich mal so. Ich will jetzt nicht spoilern, aber vielleicht diese Woche, vielleicht ergibt sich noch was.
Können ja vielleicht im Mittwochspodcast dann darüber reden. Wir müssen den Laden nicht hier langsam machen. Oh shit. Na okay, dann reden wir nächste Woche drüber. Wir müssen den Laden hier mal langsam zumachen. Wir sind schon in absoluter Überlänge, aber es war es absolut wert. Wir wollten auf jeden Fall im Detail drüber reden, weil es ist auch für uns cool. Für uns ist der Podcast auch so ein kleines verbales Tagebuch. Also es ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir auch mal eine alte Episode reinhören. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass wir irgendwie in einem Jahr, wenn wir dann gemeinsam irgendwie im Sommer nochmal was machen, die Folge hören und uns darüber kaputt lachen, was wir erzählt haben, ist halt übercool. Deswegen wollten wir euch das nochmal im Detail dran teilhaben lassen. Wir hoffen natürlich, das hat euch auch Spaß gemacht und hat euch gefallen, so ein bisschen eine Storytime-Episode. Aber ich glaube, wir haben auch mehr als genug auch über Kickbase geschnackt und alle Problemkinder und bla bla bla. Also da sollte der Mehrwert auch für die Hardcore-Manager, die keinen Bock auf unser Geschwafel hier haben, durchaus gegeben gewesen sein. Paul, es war mir eine Ehre, natürlich wie immer. Ich freue mich dann auf nächste Woche, wenn du am Mittwoch nicht am Start bist. Und und natürlich nochmal eine absolute Ehre, dieses Wochenende da gehabt zu haben. Es war echt super, super geil.
Ja, da kann ich nur zustimmen. War eins von vielen unglaublich geilen Kickbase-Wochenenden.
Ja,
wir haben so viel abends geredet, aber ich habe auch gesagt, seit Kickbase und das alles so existiert, hat sich echt sehr, sehr viel zum Besseren gewendet. Was ich noch auflösen muss, ist die Frage vom Anfang. Bist du sicher auch heiß drauf? Wie deine Dusche? Und zwar, geht ihr gerne duschen? Bei Ja sind es 83%.
Das ist krank,
völlig
Mann.
Richtig. Ja, du hast auch gar keine Ahnung.
Na, Schmutz.
Ich wusste genau, wie das aussieht. Deswegen das noch dazu. Ich hätte super gern, wir beantworten sowieso alle DMs. Also da bleibt nichts unbeantwortet, außer es ist,
ja, es ist sinnlos Schwachsinn.
Und man kann nichts dazu schreiben. Aber gebt mal bitte Feedback zu dieser Folge, so rein
das
vom
uns ehrlich Roundup wichtig.
Und so. Ja. Weil wir haben das ja jetzt ein bisschen spontan noch ein bisschen abgeändert, aber ich glaube, der Vibe war ganz nice, so irgendwie so Storytime und gleichzeitig auch so diesen Rückblick damit einzubauen. Schreibt uns da gerne auch was Ausführlicheres zu. Antworten Jakob und ich sehr, sehr gerne drauf. Und ja, ich hab schon gespoilert, bin Mittwoch nicht am Start, aber dann werden euch Tobi und Jakob den Tag versüßen. Und deswegen waren das auch meine letzten Worte. Und ja, ich verabschiede alle in eine wunderschöne Woche. Verkauft Gnabry oder versucht es. Und geht mit den Weg mit euren Problemkindern. Wir sehen uns dann von meiner Seite aus nächste Woche dann wieder.
Yes, sir. Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüssi.
Das war der Fernschuss-Podcast. Wir hören uns weiterhin jeden Montag und jeden Mittwoch. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst uns doch sehr, sehr gerne eine Bewertung da. Macht mal die 5 Sterne auf Spotify voll.